Sekretariatssitzung mit Aufzeichnung zu beginnen. Die Aufzeichnung läuft, jawohl. Gut, dann darf ich Sie jetzt für die Aufzeichnung nochmal alle ganz herzlich begrüßen zur 24. Sitzung der Hochschulkommission berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt, die wir erneut als Videokonferenz durchführen. Unser heutiges Thema ist die Vorstellung der Ergebnisse der Online-Beteiligung berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt zur Diskussion mit 6 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Wir haben uns 2 Stunden vorgenommen. Ich sage gleich noch ein bisschen was, um das zu erfahren. Es war uns sehr wichtig, auch hier die Perspektive junger Menschen zu hören. Und wir grüßen an dieser Stelle schon mal ganz herzlich die 6 Menschen, die heute dazugeschaltet sind und die nachher mit uns ins Gespräch kommen. Nach diesem 2-stündigen ersten Teil haben wir uns noch im 2. Teil eine Stunde lang mit den Auswirkungen der Corona-Krise auf die berufliche Bildung beschäftigen, ein Thema, das wir aus der Aktualität noch mit aufgenommen haben. Ja, ich kann wieder zur Tagesordnung, dann darf ich die Tagesordnung 1 kommen. Der Deutsche Bundestag hat im Juni 2018 die Enquetekommission berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt eingesetzt und den Auftrag, Entwicklungsperspektiven der beruflichen Aus- und Weiterbildung in der künftigen Arbeitswelt zu analysieren, die ökonomischen und sozialen Potenziale einer Modernisierung zu prüfen und daraus ganz wichtig konkrete Handlungsempfehlungen auch für die Politik abzuleiten. Das ist die Kommission so aufgestellt. In unseren Reihen sind nicht nur 19 Abgeordnete aus allen Fraktionen des Deutschen Bundestages, sondern auch 19 sachverständige Mitglieder aus allen relevanten Bereichen, die mit der beruflichen Bildung aus- und Weiterbildung zu tun haben, die Arbeitgeber, Gewerkschaften, die Wissenschaft, die Berufsschulen und auch die Kammern und einige Bereiche mehr. Neben der Anhörung von Fachexperten ist es der Kommission stets auch ein Anliegen, die Perspektiven der jungen Menschen, derer über die wir sozusagen sprechen, der Schülerinnen und Schüler, wie eben auch derjenigen, die sich vor einer Ausbildung befinden, kennenzulernen und in unsere Arbeit und dann später auch in die Handlungsempfehlungen einfließen zu lassen. Unter diesem Hintergrund haben wir unterschieden, die Firma Stepanov GmbH mit der Durchführung einer Online-Beteiligung und eine Diskussion mit Jugendlichen sozusagen beauftragt. Das Thema dieser Beauftragung, dieser Befragung lautete, wäre die Haltung der vor der Berufswahl stehenden jungen Menschen und Auszubildenden zur beruflichen Bildung in der digitalen Arbeitswelt. Das klang jetzt zunächst mal etwas schwierig, aber war sozusagen dem Vorgehen geschuldet als Auftrag eben an einen externen Dienstleister. Stepanov, den die Firma, die wir beauftragt haben, hat jetzt dazu dann eine Webseite erstellt mit zunächst 5, dann später 6 Dialogräumen, in denen uns die jungen Menschen ihre Meinung zu unserer Arbeit zu den Themen mitteilen konnten. Diese Seite war einen Monat lang für Beiträge freigeschaltet. Die Dialogräume betrafen die folgenden Themen. Ich zitiere, wo finde ich einen Beruf in Zukunft? Zweitens, was will ich lernen für meine berufliche Zukunft? Das dritte Thema war, wo will ich lernen für meine berufliche Zukunft? Der vierte Dialograum hat geheißen, schöne neue digitale Arbeitswelt, Chancen und Risiken. Der fünfte Dialograum, was ich einfach mal loswerden möchte, also Ergebnis offen sozusagen, thematisch offen. Und der sechste Dialograum, den wir in der letzten Woche noch nachträglich eingefügt hatten, aufgrund der beginnenden Corona-Krise, digital lernen und arbeiten in Corona-Zeiten, die klappte. Nach Abzug von Doppelungen und einiger Staatsbeiträge haben wir über 1200 Beiträge sowie zahlreiche Stellungnahmen und Kommentare erhalten. Den zusammenfassenden Ergebnisbericht und eine Zusammenstellung aller Beiträge haben Sie als Kommissionsdrucksache erhalten, nämlich die Kommissionsdrucksache 19, 28, 88 und 88a. Es gab also, wie wir finden, doch auch von der Auswertung gesehen haben, sehr viele engagierte und auch sehr differenzierte Beiträge. Und damit kann man sagen, dass diese Online-Beteiligung vermutlich die erfolgreichste ist, die der Deutsche Bundestag bisher durchgeführt hat. Ich freue mich besonders, dass wir heute eben auch 6 junge Menschen begrüßen dürfen, die sich an dieser Beteiligung, an diesem Dialogforum, diesen Dialogräumen besonders engagiert beteiligt haben und auch bereit waren und bereit sind, heute an dieser virtuellen Sitzung mitzuwirken. Und ich darf jetzt herzlich begrüßen in unserer Runde zum einen Andreas Hübner, er ist 22 Jahre alt und kommt aus Babenburg, Niedersachsen. Dann zum zweiten Frau Amina Gassari, die ist 19 Jahre alt, die kommt aus Afghanistan und lebt seit vielen Jahren in Deutschland. Dann Frau Lara Prest aus Freiburg, die ist 17 Jahre alt. Frau Vivian Böhmer aus Rheinland-Pfalz, nee, von Pfalz-Saarland, die ist 21 Jahre alt. Frau Vanessa Vogel aus Dresden, 20 Jahre alt, und schließlich Frau Erzina Schüler aus Berlin, die ist ebenfalls 20 Jahre alt. Alle werden sich nachher noch mal persönlich vorstellen und auch natürlich, was die beruflich machen. Und so dann habe ich jetzt mal etwas kürzer gemacht. Ja, herzlich willkommen an Sie alle. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Ja, wir haben berücksichtigen, was ich gesagt habe, dass die eine Person nicht liegt, dass sie nachher in ihren Inhalten dann im Video veröffentlicht wird. Ja, dann würde ich zum Verfahren kommen. Wir haben vorgesehen, dass wir die zuletzt Zifferlock-Report erteilen, also die Agentur, die das Ganze betreut hat, die wird in 20 Minuten die Hauptergebnisse dieses Zukunftsdialog-Ausbildung vorstellen und dabei auch die Texte mit Wortbeiträgen einbinden. Wie gesagt, das wird 20 Minuten in Anspruch nehmen. In der anschließenden Diskussionsrunde haben dann die Kommissionsmitglieder Gelegenheit zu Rückfragen, zum einen an Zifferlock und zum anderen an unsere Gäste. Außerdem können auch, das ist eine Besonderheit heute, die Gäste einmal Fragen an die Kommissionsmitglieder stellen, wenn sie möchten, deshalb auch bitte die Kameras einladen. Hierfür soll jede Fraktion 10 Minuten erhalten, das haben wir vereinbart. Wenn da noch Zeit bleiben sollte, dann können wir dies nochmal zurückfragen, der Gäste oder auch Abmeldung nach der Rednerliste dann nicht. Den Zeitrahmen von 2 Stunden sollten wir auf jeden Fall einmal erhalten, damit wir nachher noch eine Stunde 30 frei haben. Sind Sie mit diesem Verfahren einverstanden? Ich sehe keinen Widerspruch. Dann darf ich jetzt beginnen, das Wort an die Firma Zifferlock geben und Sie bitten, die Ergebnisse vorzustellen. Danke, Herr Leise.
Ja, herzlichen Dank. Ich werde erstmal ein paar Sekunden brauchen, um die Präsentation zu teilen. Per Bildschirm, die Sie, glaube ich, auch als Tischvorlage im Vorab heute Vormittag, heute Mittag erhalten haben sollten. So, ich schaue, ob das jetzt klappt. Also wenn es geklappt haben sollte, dann, nicht ganz, glaube ich. So, dann sehen Sie jetzt die Präsentation, die Folien und ich werde dann auch starten. Bitte ein kurzes Zeichen, ob man die Folien sehen kann.
Ja, man kann sie sehen, aber Präsentationsmodus wäre günstig. Dann sieht man mehr von der Folie und weniger vom Rand.
Ja. Ja, ich werde das hier so machen. So. Und dann erlauben Sie mir noch hier mal kurz das Fenster rumzuschieben. Gut. Ja, ich starte. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank auch nochmal für die Beauftragung, zur Durchführung dieser Online-Beteiligung. Mein Name ist Matthias Trenell. Ich habe am Wissenschaftszentrum der Jugend- und Sozialforschung das Kursverfahren analysiert, bevor ich vor 11 Jahren als Geschäftsführer bei der Firma Zifferlock, einer Agentur für Dialog und Beteiligung, eingestiegen bin. Ich habe mit meinen Kollegen Frau Rucker und Frau Gottwald zusammen hier diese Online-Beteiligung durchgeführt und ausgewertet. Und falls aus irgendwelchen technischen Gründen ich der herausziehen sollte, wird dann auch Frau Gottwald übernehmen. Ich bin, wie Herr Kaufmann auch schon gesagt hat, werde auch bei dieser Präsentation unterstützt von 6 jungen Menschen, die an der Online-Beteiligung teilgenommen haben. Darüber freue ich mich sehr. Die sind auch tatsächlich alle heute erschienen. Wundern Sie sich nicht, wenn ich Sie duzen werde. Wir haben auch am Freitag uns schon kennengelernt im Rahmen eines digitalen Vorbereitungsworkshops, wo wir dann unsere heutige Sitzung ein wenig zusammen vorbereitet haben. Ja, der Auftrag bestand darin, oder Ziel dieses Vorhabens ist nun, einen Weg zu finden, wie die Perspektive von Auszubildenden und jungen Menschen, die vor der Berufswahl stehen, zur zukünftigen Entwicklung der Ausbildung in Deutschland direkt in die Arbeit von ihrer Kommission, der Enquete-Kommission, eingebracht werden kann. Nicht nur vermittelt über Experten oder Meinungsumfragen oder Ähnliches, sondern auf direkte Weise und auch eine Auswahl von Jugendlichen hier einzuladen und mit ihnen ins Gespräch zu bringen. Wir sind darauf sehr gespannt, wie das heute laufen wird. Ich möchte Ihnen die Dialogplattform vorstellen, die wir hier verwendet und eingesetzt haben. Sie sehen hier auf diesen Folien die Startseite der Plattform. Sie sehen auch eine Übersicht der Dialogräume. Herr Kaufmann hat auch schon die Themen vorgelesen, die hier sozusagen angetriggert wurden. Und man konnte auf dieser Plattform einerseits Beiträge schreiben und auch selbst schon die Themenkategorien zuordnen. Aber man konnte auch die Beiträge anderer Beteiligter lesen und kommentieren und liken, also bewerten. Diese Plattform wurde vom 2. April bis zum 3. März, vom 2. März bis zum 3. April oder vom 3. April bis zum 2. März, in diesem Zeitraum jedenfalls der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt und sie wurde natürlich auch beworben, damit da möglichst viele Jugendliche, Auszubildende, Schülerinnen auch mitmachen. Was haben wir dafür getan? Wir haben uns vor allem darauf gestützt, ein Multiplikatorenkonzept zu entwickeln. Wir haben gesagt, wir müssen die Berufsschulen nach Möglichkeit direkt erreichen, damit Lehrerinnen und Lehrer, die an den Berufsschulen Jugendliche ansprechen oder auch an den oberen Oberschulen. Und wir haben außerdem IHK, also Industrie- und Handelskammern, genau auch versucht, darüber die Betriebe anzusprechen. Die Berufsschulen haben wir vor allem über Kultusministerien der Länder versucht zu erreichen. Und das wurde dann auch flankiert von einerseits Messebesuchen und Plakatierung auf Messebesuchen, Ausbildungsmessen und zum anderen durch eine Social-Media-Arbeit, indem sie ein Instagram-Post, der bekannt gemacht wurde. Wie war die Resonanz und die Mitwirkung bei dieser Online-Beteiligung? In diesem Zeitraum von ungefähr einem Monat haben wir 4.953 eindeutige Besucherinnen und Besucher gezählt auf der Plattform. Davon hat sich ungefähr ein Zehntel, was ein normaler Wert ist, auch registriert und aktiv daran mitgeschrieben. 1068 registrierte Teilnehmerinnen. Sie haben zusammen 1263 Beiträge geschrieben, auch noch Kommentare und Likes hinzugefügt. Wer waren diejenigen, die teilgenommen haben? Wir haben das auch bei der Registrierung abgefragt. Selbst Geschlecht hat sich eigentlich die Waage gehalten. Genauso auch Azubis und Schülerinnen sind ungefähr hälftig vertreten. Und vom Alter her kann man festhalten, dass ungefähr die Hälfte derjenigen, die mitgemacht haben, unter 18 waren oder 18 oder unter 18. An der Karte rechts können Sie sehen, wie sich die Registrierten über die Bundesländer verteilt haben. Und hier sehen Sie, dass offensichtlich das Kultusministerium in Bayern sehr gute Arbeit geleistet hat, die Berufsschulen aufmerksam zu machen auf diesen Dialog. Das ist, glaube ich, vor allem der Grund, weswegen hier einige Bundesländer stärker vertreten sind als andere. Für unsere heutige Sitzung bestand die Aufgabe darin, 5 hatten wir zunächst gedacht, Jugendliche auszuwählen, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Alle können wir nicht einladen. Und wir haben das, um es gerecht zu machen, nach dem Zufallsprinzip getan, wobei wir darauf im Rahmen einer geschichteten Stichprobe darauf geachtet haben, dass die Jugendlichen, die hier eingeladen werden, nach Möglichkeit verteilt sind über verschiedene Bundesländer, dass sie männlich und weiblich vertreten sind und dass es sowohl Schülerinnen und als auch Azubis hier dann mit uns zusammensitzen werden. Ja, und ich freue mich, dass wir dann sogar 6 Rückmeldungen hatten auf unsere Einladungswelle. Und die sind auch hier vertreten, was ich sehr schätze. Und ich möchte gerne kurz die Namen aufrufen derjenigen Jugendlichen, die ja heute in unserer Runde sind, und sie kurz bitten, zu sagen, ob sie Azubi sind oder Schülerinnen und wenn sie Azubi-Auszubildender sind, in welche Ausbildung sie anstreben. Darf ich zuerst dich, Vivian, Celine Böhmer, bitten, kurz deine Kamera anzumachen, wenn sie nicht schon an ist, und in die Kamera zu lächeln und bitte sagen, wo du herkommst.
Ich bin zurzeit Auszubildende im 2. Lehrjahr, kurz vor meiner Abschlussprüfung, die morgen stattfindet, und im Ausbildungsbetrieb Simona AG tätig.
Mhm. Welche berufliche Ausbildung
kommt dazu? Ich bin Ausbildungsbetrieb auch.
Ja, vielen Dank für dein Engagement, noch vor der Prüfung hier zu dieser Sitzung zu kommen. Andreas Hübner, bitte einmal in die Kamera lächeln und was ist deine Ausbildung zu dürfen?
Guten Tag erstmal, ich bin Andreas Hübner, 20 Jahre alt, komme aus Niedersachsen. Ich bin in einem Einstiegsqualifizierungsjahr als Kaufmann im E-Commerce. So gesehen bin ich jetzt im ersten Ausbildungsjahr.
Ja, vielen Dank. Schön, dass du da bist. Lara Press-Lohrmann, ich möchte dich bitten, dich kurz vorzustellen, die Schülerin aus...
Genau, hallo, Lara Press-Lohrmann bin ich. Ich bin Schülerin aus Baden-Württemberg und habe ziemlich gerne mein Abitur geschrieben.
Vielen Dank. Als nächstes möchte ich Gina Schüler bitten, zu sagen, welche Ausbildung Sie?
Sehr guten Tag auch von mir. Mein Name ist Gina Schüler, ich komme aus Berlin und ich bin auch kurz vor dem Ende meiner Ausbildung zur Kaufbau für Büromanagement in der Bayer AG.
Ja, vielen Dank fürs Mitmachen hier. Als nächste Vanessa Vogel. Wo kommst du her und welche Ausbildung?
Hallo, also ich bin die Vanessa Vogel, komme aus Dresden und mache die Ausbildung zur Kaufbau für Büromanagement bei der Handwerkskammer Dresden.
Ja, vielen Dank. Und als letzte von den sechsten möchte ich Amina Jafari bitten, sich vorzustellen, du bist Schülerin, nicht wahr? In welcher Klasse? Ich glaube, Amina Jafari ist hier. Ich habe sie in der Teilnehmerliste gesehen, aber vielleicht hat sie aus irgendwelchen Gründen die Übertragung nicht oder meine Übertragung ist eingefroren. Kann man nicht denn noch hören?
Ja.
Das heißt, die Hörerinnen, die haben uns erzählen, nur weil sie den Bildschirm nicht geteilt haben, sind die jungen Teilnehmer noch nicht, das ist jedenfalls nicht, aber nachher haben wir dann gelegen.
Ja. Ja, alles klar. Gut, Amina Jafari stelle ich dann noch kurz vor, sie ist Schülerin in der 10. Klasse in einer Wirtschaftsschule in Bayern. 18 Jahre alt. Sie kommt ursprünglich aus Afghanistan und bittet darum, dass man Rücksicht nimmt darauf, dass sie Deutsch kann, aber noch nicht ganz so gut. Ja, also Amina, bring dich gerne ein, auch wenn es jetzt bei der Vorstellung noch nicht so war. Ich möchte dann nun übergehen in der Präsentation auch die Inhalte, über die in dieser Online-Beteiligung gesprochen wurden, über die Perspektiven der jungen Menschen auf die Zukunft der Ausbildung in der digitalen Arbeitswelt. Und wir haben ja hier 5 Themenräume bereitgestellt, in denen diskutiert wurde. Und der erste beschäftigte sich mit dem Thema der Berufswahl und der Berufsfindung, wo finde ich einen Beruf mit Zukunft? Hier wurden verschiedene Fragen gestellt. Im Zentrum stand die Frage, welche Unterstützung brauche ich bei der Berufswahl? Und Sie können hier oben rechts in der Folie erkennen, dass hier viele Beiträge geschickt wurden und dass hier im Mittelpunkt der Beiträge häufig dieses Thema stand, ja, wie kann ich hier praktische Erfahrung sammeln, die mir dabei hilft, bei meiner Berufswahl hilft. Und ich werde jetzt hier auch im Folgenden auch Zitate kurz vorlesen aus diesen, um das zu veranschaulichen, was hier diskutiert wurde. Möchte das kurz vorlesen und möchte dann einzelne Teilnehmende, die aus diesem Online-Dialog bitten, das zu ergänzen. Also, mehr praktische Erfahrung sammeln war ein Hinweis, den viele 187 Beiträgen zu finden war. Zum Beispiel wurde hier gesagt, am Ende der Schulzeit steht man vor der großen Auswahl der Berufswahl und weiß nicht, was man werden möchte, weil man viel mehr Auswahl hat als die Menschen vor 30 Jahren. Außerdem hat man nie die Zeit bekommen, in bestimmte Berufe reinschnuppern zu können. Deshalb finde ich es gut, wenn man während der Schulzeit mehr Zeit für Praktika bekäme, außerdem 2 Wochen in der 8. Klasse. Vivian, du hast gesagt, du möchtest diesen kommentieren. Kannst du dazu noch was ergänzen, aus deiner Sicht?
Genau, also ich finde es wichtig, dass man praktische Erfahrungen sammelt, weil man sonst einfach in den Berufsfeld reingeworfen wird, von dem man vorher nie was gehört hat und dann vielleicht doch erst in der Ausbildung merkt, okay, das ist gar nicht für mich. Bei mir war es so, dass ich eher meine Freizeit dafür öffnen musste, Praktika zu sammeln, als dass die Schule gesagt hat, na klar, wir bieten das an. Denn zeitlich war es so, dass ich in der Schule nur zweimal die Chance hatte, Praktika zu machen.
Mhm, gut. Und das ist jetzt zu wenig und vielen anderen, die hier mitgemacht haben, auch offensichtlich zu wenig. Viele andere Beiträge haben sich mit der Frage beschäftigt, was kann eigentlich Schule selbst dafür tun, um junge Menschen auf den Berufswahl vorzubereiten, mehr aktuelle, vielseitige Informationen zu geben über die möglichen Berufsbilder. Und hierzu gibt es auch ein beispielhaftes Zitat von den vielen 133 Beiträgen darauf eingegangen. Lehrer verlieren den Anschluss, den Einblick in die aktuelle Arbeitswelt, können dadurch schlecht beraten. Der Wandel ist ihnen kaum bekannt. Auch sie sind überfordert angesichts der vielen Wahlmöglichkeiten. Digitalen Wandel könnten viele nicht erklären. Notwendig wären wichtige Einblicke durch reale Personen, die berichten, mehr Zeit für Praktika. Ja, und nun möchte ich gerne Andreas bitten. Du hast gesagt, das ist ein Punkt, für den kannst du dich viel identifizieren, auch wenn du dich selber geschrieben hast. Was möchtest du da noch ergänzen?
Momentan in der Schule hat man halt einfach man hat nicht diese Möglichkeiten, dass Personen von Kindern zu Schulen hinkommen und sagen, hier kommt zu uns, mach bei uns, wir können das und das, oder man bekommt keinen Einblick in gewisse Berufe, was ziemlich schade ist, weil man fängt eine Ausbildung an, man ist nicht zufrieden und man bricht sie ab oder man sucht eine neue, aber man sollte vielleicht ein bisschen für Abwechslung sorgen, dass Schüler besser in Berufe reinkommen können.
Hm? Ja, vielen Dank für die Ergänzung, Andreas. Ich habe jetzt hier, ich muss mich hier mal technisch kurz orientieren und möchte dann zum nächsten Thema kommen, nächsten der fünf Diskussionsforen, und zwar ging es hier um die Frage der Bildungsinhalte für die Ausbildung für die digitale Zukunft. Und die Perspektiven der Teilnehmerinnen haben sich hier viel mit der, da ging es darum, die Perspektive der Teilnehmerinnen zu erfragen zum Thema, was will ich eigentlich gerne lernen, was will ich lernen. Und im Vordergrund standen hier aus der Sicht vieler Teilnehmenden die IT-Kenntnisse, aber die richtigen IT-Kenntnisse in Anführungszeichen. Ich lese dir mal beispielhaft ein Zitat vor. Ich möchte gerne schon früh in der Schule auf den Kontakt mit der Digitalisierung in der Arbeitswelt vorbereitet werden. Bei uns wurde nur grob Word, PowerPoint und Excel vorgestellt, aber nicht, wie ich mit richtigen Programmen umgehe, mit Effizienz und dabei sicher vernetzen kann. Solch eine Ausbildung hätte mir später im Beruf vieles erleichtern können. Ja, ich möchte Lara bitten, du hast gesagt, das ist ein Zitat, was du gerne ergänzen möchtest.
Ja, das kann ich nur sagen, dass ich ganz ähnliche Erfahrungen in der Schule gemacht habe. Also bei uns wurden eigentlich die grundlegenden Beispiel Word oder PowerPoint nur erwartet, gar nicht beigebracht. Und das sind auch wirklich die grundlegenden Kenntnisse, die man hat, nicht die weiterführenden Funktionen, die es natürlich auch alle gibt. Positiv wurde hier dagegen, dass ich in der 10. Klasse da bei uns da Workshop, wie man gute Präsentationen hält und da dann auch nochmal grundlegend, wie man PowerPoint das auch gut verwenden kann. Wobei auch ich da sagen muss, dass ich 10. Klasse fast ein Schwerfach finde und es ist mir auch nicht bekannt, dass es von anderen Schulen gibt.
Mhm. Ja, vielen Dank, Clara Zess-Lohrmann. Und wir sehen oben rechts auf der Folie, dass wir verschiedenste andere Bildungsinhalte gewünscht wurden, also berufliches Fachwissen beispielsweise ist einfach notwendig, um auch beruflichen Erfolg später zu haben, wurde von vielen eingebracht, aber auch Vermittlung kommunikativer Kompetenzen wurde von vielen thematisiert und aber auch der Wunsch in Schule und Ausbildung, Berufsschule müsste man auch auf das eigentliche Leben, Alltagsleben, Alltagswissen vorbereitet werden. Und dafür braucht man Alltagswissen. Beispielzitat ist hier, in der Schule lernt man sehr viel, aber was bringt mir mein Abitur? Ach nee, Entschuldigung, das ist ja sogar ein Zitat, was du und Jonas Schüler selber geschrieben hast. Möchtest du es gerne vorlesen und selber ergänzen?
Ja, sehr gerne. In der Schule lernt man sehr viel, aber was bringt mir ein Abitur oder Abschluss, wenn ich nicht weiß, wenn eine Versicherung abzuschließen ist oder einen Vertrag zu unterschreiben? Da wird man ins kalte Wasser geworfen und ist unvorbereitet. Dazu kann ich hinzufügen, dass viele von uns jetzt in dem Alter sind, wo wir eben so Sachen wissen müssen, wie man eben auf Wohnungssuche geht, wie man eine Steuererklärung macht oder eben auch, welche Dokumente man mal braucht, wenn man einen Termin im Amt hat, was ja in unserem Alter wenigstens mal relativ häufig vorkommt. Und ich kann nur sagen, dass viele meiner Freunde oder Leute, die ich kenne und ich auch da schon mal sagen, das hätte man ja mal irgendwie vielleicht mal in der Schule beibringen können oder so, dann müsste man jetzt nicht irgendwie immer durch die halbe Welt telefonieren und herausfinden, was man da braucht. Und wir hatten manchmal das Glück, dass wir Lehrer hatten, die dann auch bereit waren, um solche Wissen zu geben und auch ein bisschen aus dem privaten Leben uns dabei erzählen konnten, wie das machen.
Mhm. Ja, danke schön. Ja, kann man gut nachvollziehen. Komme ich zum nächsten Thema, Themenforum. Da ging es nicht um die Bildungsinhalte, sondern die Bildungsmethoden. So will ich lernen für meine berufliche Zukunft. Die Frage war, wie will ich in meiner Schule und in meinem Betrieb lernen? Und welche Rolle spielen eigentlich die, digitale Lehr- und Lernmethoden? Und das Thema ist also auch sehr stark aufgegriffen worden von den Teilnehmenden insgesamt. Grundsätzlich war eine Lust auf digitale Lernwelten in den allermeisten Beiträgen zu spüren und erkennbar. Ein Beispielzitat ist hier, ich stelle mir eine Art Netflix vor, für verschiedene Lehrmethoden vor. Inhalte werden vom Ausbilder digitalisiert, abgespeichert und einer Mediathek geladen und sind von den Azubis abrufbar. Begleitet werden kann dies durch Online-Tests, in denen das Wissen der jeweiligen Einheit auch von zu Hause aus abgefragt werden kann. Ich möchte Vanessa Vogel bitten, das zu ergänzen, aus ihrer Sicht.
Meiner Meinung nach haben gerade in der Corona-Zeit digitale Lernmethoden geführt. Nicht unbedingt von der Ausbildung her, sondern eher von den Seiten meiner Schule. In meinem Berufsfeld arbeitet man viel mit dem Computer, also würde ich das schön finden, wenn Bildschirmvideos von unserem Computerlehrer auch auf einer Seite, auf einer Plattform von Klassen gestellt worden. Genauso finde ich auch, dass andere Berufsfelder auch eine Plattform bekommen sollten, wo Lernmethoden und Materialien oder Online-Tests zur Verfügung stehen sollten.
Ja, danke, Vanessa Vogel. Also so wie Sie, da gibt es ja sehr viele Beiträge im Forum, eigentlich eine ganz große Aufgeschlossenheit gegenüber den Methoden. Und das war eigentlich, dass viele auch sagen, wir haben auch ein Sonderforum eingerichtet zur Corona-Krise. Die meisten haben positive Erfahrungen gesammelt mit digitalem Unterricht in der Corona-Krise, haben sich Flexibilität genossen, auch neue Formen des Lernens selbstbestimmter zu lernen. Das wurde grundsätzlich begrüßt. Aber es wurde in diesem Forum natürlich auch thematisiert, dass es hier große Begrenzungen gibt auf Seiten der Berufsschulen, manche Schulen auch, weniger den Betrieben, interessanterweise. So wurde jetzt vielfach der Wunsch geäußert nach besserer Ausstattung und Lehrerkompetenz. Lehrer sollten meiner Meinung nach Teilzeit in einem Betrieb und in der Schule arbeiten, um die Aktualität ihres Fachwissens zu garantieren. So ein Zitat. So, dann komme ich zum letzten Forum, vorletzten Forum. Hier geht es um die schöne neue digitale Arbeitswelt, Chancen und Risiken. Möchte ich das einmal kurz vorstellen. Positiv gesehen, die Chancen der Digitalisierung, aber auch Nachteile wurden thematisiert. Weniger Sicherheit, viele Berufswechsel, vermuten doch einige, würden sich damit einhergehen mit der zunehmenden Digitalisierung. Zitat, durch den ständigen Wandel und die Frage nach digitalen Kompetenzen wird es immer schwieriger werden, langfristige Stellen zu schaffen. eine sichere Stelle zu haben, ebenfalls. Ständig werden neue Jobs geschaffen und andere abgebaut. Ich denke, es ist wichtig, in so einer Arbeitswelt breit aufgestellt zu sein und viele Anforderungen an Stellen zu erfüllen. Auch von der, die andere Seite der Medaille ist dieses, das lebenslange Lernen, was aber von vielen Teilnehmern als positiv hervorgehoben wurde. Zitat, man sollte die damit verbundenen Chancen sehen, denn durch diese neuen Technologien werden auch neue Arbeitsplätze geschaffen und damit ein hergehendes Fachwissen benötigt. Deshalb sollte man persönlich versuchen, stets im Wandel der Digitalisierung mitzugehen und nie auszulernen. Ja. Auch, wie schon angedeutet, das flexible Arbeiten, sowohl im Betrieb als auch jetzt in der Lernsituation durch digitale Medien, die sich in der Corona-Krise verändert haben, wurde von vielen begrüßt. Es wurde sogar vorgeschlagen, man könne doch jetzt zukünftig immer einen Tag Homeoffice machen. Ja, komme ich zum letzten Forumsbereich. Da hatten wir ja ganz allgemein gefragt, was will ich noch loswerden? Wir wollten ja nicht nur die Schablonen vorgeben, sondern auch fragen, was ist hier noch nicht gefragt worden, was ist aber wichtig, dir mitzuteilen, dem Bundestag. Und hier wurde in diesem Forum das Thema Erreichbarkeit von Betrieb und Berufsschule thematisiert. Zum Beispiel hier in dem Zitat, die Busverbindung von Neuötting nach Burgkirchen sind der größte Müll. Alle reden von umweltfreundlich sein, aber dabei braucht ein Bus für 30 Kilometer 90 Minuten. Also bitte fahre ich lieber mit was anderem zur Schule. Sorry, Erde. Auch Amina hat sich in dieser Weise geäußert. Amina Safari, sagst du das jetzt mit deinem Mikro? Dann würde ich dich bitten, dieses Zitat hier von dir vorzulesen aus deinem Beitrag. Klappt vielleicht nicht, ansonsten fallen mir gerne ins Wort. Amina Safari hat geschrieben, mir ist wichtig, dass meine Berufsschule und mein Arbeitsplatz nicht so weit entfernt sind. Ich meine zum Beispiel, dass meine Berufsschule und Arbeitsplatz in einer Region sind. Das ist ihr wichtig und das hat sie hier noch ergänzt. Ansonsten gab es noch viele andere Beiträge, Wünsche wurden geäußert, meine Prüfung, dass ich die schaffe. Das ist halt, was die Jugendlichen vordergründig beschäftigt. Aber es wurde auch, finde ich, nachdenkliche Beiträge gepostet, sowas wie, es ist ja noch gar nicht viel gefragt worden nach der Zufriedenheit der Schülerinnen und Schüler auf dieser Plattform. Wenn wir, also das ist, was sich jemand wünscht, dazu sich zu äußern. Ja, ich möchte Ihnen danken für Ihre Aufmerksamkeit. Wir haben damit Einblicke vorgestellt in die Online-Beteiligung und in die Perspektiven, die die jungen Menschen hier durch die Online-Beteiligung eingebracht haben. Viele von Ihnen haben sich festgestellt, haben kaufmännische Berufe an. Das ist reiner Zufall, also nicht ganz reiner Zufall. Ungefähr ein Drittel der Teilnehmenden haben angegeben, welche Büro- und kaufmännischen Ausbildungen zu machen. Aber es sind genauso gut Chemielaboranten, IT-Mechatroniker und viele andere Berufe hier unter den Teilnehmenden vertreten im Online-Forum. Ja, also die Plattform ist weiterhin online, in archivierter Form. Man kann alle Beiträge dort nachlesen und die qualitative Inhaltsanalyse im Ergebnisbericht nachvollziehen. Herzlichen Dank zunächst erstmal von meiner Seite und ich bin gespannt auf die Diskussion mit den jungen Menschen.
Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Herr Gradell, für die Vorstellung der heute Abend. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen gesehen, je nachdem, wie die Bildungsanstellungen sind. Aber jetzt in unserer Diskussion werden wir jedenfalls auch noch Gelegenheit haben. Da werden wir folgendes Verfahren. Ich hatte auch Gelegenheit, am Freitag eine halbe Stunde dabei zu sein. In der vorbereitenden Sitzung haben wir das folgende Verfahren. Jede Fraktion wird nach der Größe der Fraktion 10 Minuten Zeit haben, Fragen zu stellen an Tripalop oder die Gäste. Und innerhalb dieser 10 Minuten müssen dann auch die Antworten erfolgen. Und nach 10 Minuten kommt dann die nächste Fraktion. Ja? Also, Fragen und Antworten in 10 Minuten. Ich darf direkt die CDU-CSU-Fraktion beginnen und fragen, wer das noch nicht ist. Da spricht bei der Notfraktion. Adding.
Ich hätte eine Frage.
Ja. Jawohl. Dann bitte, Herr Dürsen.
Vor allem an die Frau Schüler, mit der ich auch jetzt privat ein bisschen gechattet habe, die Anregung mit mehr Berufsorientierung in ihrer Schule, sie war ja wohl am Gymnasium. Hätten Sie das Gefühl, dass man dann auf wichtige Lehrinhalte verzichten muss, wenn man mehr die Alltagskompetenz in den Mittelpunkt rückt? Also, wie schließe ich Verträge ab? Wie gehe ich auf andere zu? Wie bewerbe ich mich? Welche Arten von Beschlussbriefen gibt es? Das würde mich interessieren, welche Haltung Sie dazu haben.
Ja, also mein Fall war nicht auf einem Gymnasium, aber wir hatten ein Fach, das nennt sich die AT, Wirtschaft, Arbeit, Technik, und da haben wir tatsächlich gelernt, wie man sich bewirbt und auch sehr detailliert. Ich würde aber sagen, dass man keine wertvollen Unterrichtsinhalte verlieren würde oder nicht schaffen würde, wenn man so Sachen wie eine Steuererklärung vielleicht im Oberstufenjahr mal durchnehmen könnte. Oder eben vielleicht mal einfach mit ein paar Dokumenten beschäftigen könnte. Ich kann aus meiner Erfahrung nur sagen, ich habe zum Beispiel den Deutschleistungskurs gehabt und weiß aber, dass im vorherigen Deutschkurs sehr, sehr viel vermittelt wurde, was Leute, die nicht vorhatten, ihr Interesse wie in meiner Perspektive so weit aufzubauen in diesem Gebiet, dass sie bisher Wissen über solche Sachen vermittelt bekommen hätten müssen. Und die haben auch selber gesagt, meistens, dass sie sich überhaupt nicht interessiert und das kann ich auch verstehen. Und daher würde ich sagen, dass man das auf jeden Fall hätte irgendwie einbringen können. Und ich weiß aus meiner Sicht auch, dass ich auch Lehrer hatte, auf jeden Fall, die sich das eingesetzt hätten oder haben.
Vielen Dank. Herr Schüler, ältere Fragen aus der Unionsfraktion. Wenn jeweils
Sie noch dazu sagen, ob
Abgeordneter oder
ob Fachmann, dann ist das Bereich. Danke. Der Stefan war die Abgeordnete der CDU auf Niedersachsen. Was mich interessieren würde, und insofern möchte ich das nicht an einen der Schülerinnen und Schüler direkt adressieren, sondern gerne wissen, wer da Erfahrungen gemacht hat. Im Rahmen der Berufsorientierung ist ja Schule manchmal nur der Rahmen und andere Einrichtungen kommen von draußen hinein. Inwieweit haben Sie so etwas erlebt, dass manchmal Betriebe in die Schulen kamen, Ihnen das vorgestellt haben, und wie haben Sie dann auch erlebt, wie die schulische Vor- und Nachbereitung von solcher berufsorientierenden Maßnahme entsprechend gewesen ist? Und das der zweite Teil ist, wenn man mehr Praktika macht, dann ist ja mehr erstmal schön, aber vor allen Dingen wäre es ja sinnvoll, und das haben wir auch hier in der Enquete schon diskutiert, wenn die ausprobierten Berufe einer persönlichen Interessenlage entspringen und nicht der Einfachheit halber, welchen Beruf man sich gerade, weil der Nachbar es macht und weil der B-Kurs ist. Gibt es da, wie ein Schüler, haben Sie das erlebt, dass man wirklich gemeinsam oder was sind die Interessen und dann auch das Praktikum darin ausgerichtet hat, oder ist es viel mehr die Einfachheit, ein Praktikum zu bekommen, dann wird der Eisbahn. Danke.
Danke, Herr Stefan Albani. Ich würde vorschlagen, wir machen eine kleine Antwortrunde, dann hat die Frau Kollegin Lieschus noch eine Wortmeldung für die CDU-Fraktion. Aber vielleicht zunächst eine Antwortrunde, dann möchte ich mich äußern von dem Text.
Ich, Stefan Böhmer, kann mich dazu äußern. Also bei uns an der Schule war es zum Beispiel so, dass unter anderem das Finanzamt mal bei uns in der Schule war und sich vorgestellt hat und die Berufe, die man dort erlernen kann. Allerdings war das eher so, unsere Lehrer haben am Tag vorher gesagt, ja, morgen kommt das Finanzamt für eine Stunde. Und danach wurde auch nicht wirklich mehr darüber diskutiert, ob jemand daran Interesse hat oder ob die Lehrer haben auch nicht danach gefragt nach dem Motto, hat jemand Interesse und kann ich dabei irgendwie unterstützen oder soll ich nochmal einen Termin machen? Und sonst war keiner bei uns in der Schule, also ich war auf zwei Schulen, an der Realschule und auch dann noch in der Oberschule, auf einer anderen Schule, da war gar nichts. Und dann zu dem Thema Praktika, ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen und da war es so, dass unsere Lehrer uns wirklich ans Herz gelegt haben, dass wir bitte ein Praktika oder mehrere Praktika dann in dem Bereich machen sollen, die uns wirklich interessieren. Also sie haben dann auch gesagt, dass es bei der Agentur für Arbeit so ein Berufseignungstest gibt, wo man herausfinden kann, was zu einem passt. Und ich habe dann wirklich auch in mehreren Branchen im Praktika gemacht und habe dadurch herausgefunden, der Beruf, vielleicht der nächste mich, der Beruf, der gefällt mir besser. Und daran habe ich auch meine Praktika angelegt, also an meinen Interessen und an meinen Kenntnissen.
Danke sehr. Möchte ich noch mal jemand von den Gästen äußern zur Frage von Kollege Albani?
Ja, würde ich gerne. Bei uns an der Schule gibt's, oder bei uns an der Berufsschule gibt es so eine Messe für Ausbildungsfindung. Da kommen dann verschiedene Berufe oder Unternehmen halt dahin, stellen ihr Unternehmen vor, aber das sind halt so kleine Stände. Da lernt man die Unternehmen jetzt auch nicht gerade kennen. Und das ist auch nur auf der Berufsschule. Das heißt, wir müssen im Umkreis von 30 Kilometern, alle Schulen müssen dahin kommen an einem Tag und die jeweiligen Berufe halt fragen oder die Unternehmen halt. Und es ist einfach zu stressig. Man sollte vielleicht ein bisschen vorher schon anfangen. Bei Realschulen, vielleicht so in der 7. Klasse schon oder in Hauptschulen, Gymnasien, ab der 7. Klasse die Berufe langsam vorstellen.
Darf ich noch was sagen? Also ich hatte in der 14 Tage Praktikum, was ich selber aufnehmen konnte. Und 14 Tage bei der Handwerkskammer Dresden Praktikum in tatsächliche Berufe. Das waren, glaube ich, 5 Stück, da waren wir nur für 2 Tage da. Das fand ich sehr interessant, also, ich habe jetzt keinen handwerklichen Beruf dann am Ende gelernt, aber ich fand, da hatte man die Möglichkeit, auch mal in anderen Berufe richtig reinzuschnuppern für 2-3 Tage.
Ich
habe hier noch was zu Fragen, die ich davon erfahren habe. Ja, tatsächlich, ich habe mich kurz bereitet. Bei uns kamen extern keine Ausbilder in die Schule, allerdings gibt es bei uns das Konzept, dass alle 2 Jahre ehemalige Schüler ihre jetzigen Berufe oder Studiengänge oder Ausbildungen vorstellen. Und das ist eine Sache, die ich immer als sehr positiv empfunden habe. Weil eben auch das direkte Gespräch dann sehr gut stattfinden kann. Mhm.
Danke sehr. Noch jemand dazu und hätte ich noch eine weitere Frage aus den Grundfaktoren, nämlich die Frau Kollegin Dietrich und Herr Bergfinger.
Ja, hallo von meiner Seite. Ich bin leider ein bisschen später dazugekommen, weil ich noch einen Termin hatte, aber ich habe doch einiges aufgeschnappt. Meine Frage wäre gewesen an die Jugendlichen. Ihr habt heute ja ihr könnt euch heute Informationen besorgen über das Internet. Ihr habt ich zum Beispiel damals nicht diese Möglichkeiten, A, über die Branchen mich zu informieren, B, über die Firmen mich zu informieren oder auch C, über die Tausende von Berufen zu informieren. Jetzt meine Frage wäre, wie sucht ihr das heraus? Sprecht ihr mit den Lehrern, sprecht ihr mit den Eltern? Wie sucht ihr im Internet? Schaut ihr euch die Firmen an? Schaut ihr euch die Branchen an? Wie macht ihr das? Das interessiert mich sehr, weil das ist für unsere Arbeit schon wichtig, wenn es ja auch um Digitalisierung geht. Und das Zweite, wer von euch hat so eine Ausbildungsmesse schon mal besucht? Wie findet ihr das? Also bei uns gibt es ja viele, jedes Jahr eine Ausbildung, mehrere Ausbildungsmessen. Und ich habe festgestellt, dass eigentlich gar nicht so viele Jugendliche kommen, um sich die Firmen anzuschauen. Und auch dort, was mir gut gefällt, ist, dass da die Auszubildenden da sind, die dann die Jugendlichen ansprechen. Also von Jugendlichen zu Jugendlichen, die über ihren Beruf meistens ganz begeistert informieren. Dankeschön.
Vielen Dank. Das war die Kollegin Lüthi, Chefin. Und jetzt kommt noch der Herr Darstiger.
Ja, vielen Dank. Herzlichen Dank meinerseits auch für die schöne Darstellung. Ich gucke da in vielen Themen wieder, sowohl was die richtigen IT-Erkenntnisse angeht, betriebliche Praxis, Wirkung für den Alltag. Sind denn das jetzt, und das ist meine Frage, da wir das auch immer fordern, diese Punkte, sind denn das jetzt Erkenntnisse so erst im Rückblick, nachdem alles vorbei ist, dass man merkt, da fehlt mir was, oder war das auch schon während der Schulzeit Diskussion? Und wie sind nicht durchgekommen mit den jeweiligen Anliegen, doch mehr Praktika zu machen? Wurde das diskutiert? Oder ist das jetzt nur im Rückblick sozusagen der Wunsch, wenn es nochmal anders gewesen sein hätte können?
Danke, Frau Scharf. Ich habe die Kollegin Lesen jetzt nach Hessen gesteckt. Die kommt auf Rheinland-Pfalz. So, es waren beide Fragen offen gestellt an die Gäste, die ein bisschen auffallen und die Zeit auch ein bisschen beachten. Das ist eine Herausforderung. Wer möchte das erste fragen? Ich darf zu Kollegin Lebku.
Ja, dann ich kurz gerne sagen, also ich muss sagen, ich habe die ersten damals gerne besucht als Suchende und finde es auch toll, wir haben sehr viele Karriere gestartet und ich finde, da kommen immer recht viele junge Leute und mir ja, hat das mehr gebracht, als im Internet zu suchen. Ich bin dann auch zum Beispiel gegangen. Okay.
Noch
Fragen?
Möchtest du noch was zu der ersten Frage äußern?
Ja, ich würde auch gerne was sagen. Zur ersten Frage, ich glaube, ich bin da noch ein bisschen altmodisch. Ich suche im Internet natürlich nach den Firmen, guck, wo die sind, bei Google Maps jedenfalls, gehe auch vorbei, frag nach, telefoniere, oder ich schicke einfach direkt eine E-Mail hin und sage so, hier habt ihr meine Bewerbung, wie sieht's aus, ist da noch eine Freistelle, oder mal guck über die Arbeitsagentur, oder über verschiedene Webseiten, ob da noch Ausbildungsstellen frei sind. Und solche Messen natürlich, habt ihr auch gerne besucht, aber sind nicht so aufschlussreich, als wenn man das Thema direkt am Praktikum macht.
Danke schön. Jetzt vielleicht noch eine Frage von Herrn Berg. Ich kann dazu was sagen und möchte was sagen. Herr Schröder, das ist die Bitte von Südenäußerung. Und auch nochmal zur ersten Frage, wenn die
ja, Herr Berg, könnten Sie für mich die Frage nochmal wiederholen? Ich habe
das. Meine Frage war, ob die ganzen Erkenntnisse, also für mich nicht konkrete Erkenntnisse und so, ob die erst im Nachhinein euch klar geworden sind, nachdem alles vorbei war, oder ob das schon Diskussion in der Schule war und es aus irgendwelchen Gründen das gar nicht geklappt hat.
Genau, ganz direkt dazu. Vor allem rückblickend, würde ich sagen. Allerdings auch teilweise, gerade die Praktikumsfrage, war bei uns am Rande auch Diskussion da und jetzt auch eben zu diesen ja, praktischen Anwendungen, zum Beispiel Steuererklärung, das ist ja auch eine beliebte Diskussion auch schon während der Schulzeit. Ja.
Mhm. Noch mal jemand dazu?
Ja, würde ich noch gerne.
Mhm.
Es ist eher rückblickend. Also wenn man natürlich in der Ausbildung ist, dann merkt man erstmal so, okay, das und das hat man verpasst und man wird das so ziemlich reingedrückt von der Ausbildung her, wenn man in der Schule ist. Aber man wird es schon gerne vorher gehabt haben. Weil wenn man jetzt so im Alltag ist, arbeitet, man muss alles managen und dann noch das alles dazulernen, ist das schon ziemlich schwierig. Wenn man da ein bisschen mehr Vorbereitung hätte, das wäre super.
Ja, vielen herzlichen Dank Ihnen allen für diese erste Runde. Damit schließen wir die CDU-Fraktion ab und kommen zur zweitgrößten Fraktion, das ist die FDP-Fraktion. Und dann ist es Kopf.
Ja, Herr Kaufmann, Herr Weiler hat auch gleich nochmal eine Frage. Ich würde gerne nochmal Schluss aufgreifen, diese Frage der Berufsorientierung. Und auch dem Wunsch, der ja von Ihnen allen formuliert worden ist, einfach der Praxis der Erfahrung zu bekommen. Sei es eben durch ein Praktikum im Betrieb selbst oder aber eben auch mit Leuten zu reden, die eben wirklich auch aus den Berufsfeldern oder aus den Betrieben kommen, die einen vielleicht potenziell interessieren. Und habe jetzt so ein bisschen rausgehört, ja, Messen sind irgendwie interessant, aber sie sind noch zu ungenau. Was mich insofern ein bisschen enttäuscht, Herr Südner, vielleicht sagen Sie nochmal, ob Sie auch auf der Ideen-Expo waren, denn in Hannover gibt es ja eine europaweit einzigartige und größte Expo für Schülerinnen und Schüler, für Studenten und Studenten aller Art. Genau so diese Berufsorientierung, gerade auch mit Blick auf die technischen und zukünftigen Berufe halt orientiert. Haben Sie die wahrgenommen? Haben Sie die auch als eher zu oberflächlich wahrgenommen, also ich sag mal, ein nettes Event, aber ist mir persönlich nicht weiter oder waren die gar nicht da? Und dann alle die Frage zur Berufsorientierung auch nochmal. Wie weit wären Sie denn auch bereit, vielleicht einige Aspekte neben der Schulzeit auch in der Freizeit zu machen? Also ich sag mal, solche ganz praktischen Lebens, Erkenntnisse, die man braucht, wie ziehe ich eine Versicherung ab, wie gehe ich auf Wohnungssuche, wie bereite ich mich auf eine Ausbildung vor, wie finde ich einen Ausbildungsplatz, werden Sie auch dazu bereit gewesen, wenn es die Angebote auch reichlich gegeben hätte, die zumindest in Teilen auch in der Freizeit zu machen. Ja, und jetzt gebe ich erstmal ab an Herrn Seiler und vielleicht gleich nochmal eine weitere Frage, wenn sich keiner anderer von uns meldet.
Aber nicht persönliches Verhängnis, das ist zu komplex, das ist doch von Absichten, aber.
Ja, ich habe, also bei mir ging es ja um die Frage Berufsorientierung nochmal.
Ja. Und dann nehmen wir den Herrn Seiler noch dazu.
Ja.
Ich bin vom Kollegen Fahimir aus Hannover und der heißt, was darf ich ausführen?
Also vielen Dank für die Gelegenheit und danke an die, dass ihr uns so tolle Einblicke gegeben und die auch so authentisch transportieren. Das macht auch sehr lebendig. Ich möchte auf einen Aspekt eingehen. Wir schätzen uns heute auch noch in der Enquete-Kommission. Das lernen wir eigentlich aus der Pandemie Corona. Und da kommt ja vieles, was wir da sehen, so ein Brennglas daher. Wo gibt es möglicherweise Defizite, wo kann man tatsächlich noch was ändern? Und vielleicht können die jetzt auch so ein bisschen aktueller, so ein bisschen reflektieren, wo sie sagen, das hat sich jetzt in der Krise nochmal verschärft oder das ist nochmal klarer geworden, das ist eigentlich vorher schon gebraucht. Und manche Dinge sind jetzt nochmal stärker zum Ausdruck gekommen. Ob das jetzt in der Frage der Digitalisierung selber ist oder ob es in der Frage von Einblicken in Betriebe geht, also im praktischen Aspekt. Das würde mich sehr gerne interessieren, was Sie da jetzt auch aktuell nochmal mit auf den Weg geben können. Und das Zweite, was ich noch an Frage hatte, geht dann sehr an den Anbieter. Wir haben ja gesehen, dass die Rücklaufquote eher nicht so groß war, dass wir jetzt noch mehr gehen können. Ob es denn da noch ein paar Erkenntnisse gibt, warum das so war. Aber im Vordergrund steht tatsächlich der inhaltliche Teil. Also was würden Sie uns jetzt nochmal aus Ihrer Erfahrung gerne mitteilen, wenn Sie sich nochmal spiegeln an den aktuellen Situationen rund um die Corona.
Ja, vielen Dank, Herr Seiler. Herr Seiler ist Vorstand für Personal und Rechte der Deutschen Bahn. Aber Seiler nicht gesagt hat, war ich. Und
ich
alles gut. Ich nehme eine erste Antwortrunde. Wer möchte denn starten? Also Herr Hübner war direkt angesprochen zu Hannover und dann alle anderen wieder auf.
Genau. Zu der Ideen Expo in Hannover. Leider hatte ich nie die Chance hinzukommen. Ich würde da echt gerne hinkommen, so wie es ist. Nur leider ist man auf dem Land ziemlich aufgeschmissen. Halt mit Verkehrsmöglichkeiten, wie kann man da hin? Man kann nicht immer den Führerschein zahlen. Beispielsweise bei mir ist das Problem, ich habe keine Familie. Keine Familie, die mir den Führerschein zahlen kann. Das heißt, ich muss immer Geld holen. Aber das geht natürlich für Essen, Miete, Service drauf. Kennt man ja. Und was würde man machen? Natürlich wie in der Freizeit, wie in der zweiten Frage. Ja, in der Freizeit würde man das machen. Aber das ist halt immer so eine Einstellungssache. Will man das machen, will man nicht. Aber natürlich ist das unabhängig. Ich würde das freizeitig machen.
Ich kann ja Hübner, da möchten wir weiter äußern zur ersten Frage.
Also, ich würde gerne nochmal das Thema Messe angehen. Mhm. Also bei uns war es so, dass die Schulen immer gesagt haben, ihr fahrt halt auf diese Messen. Wir waren mit der Schule auf mehreren Messen, auch in den größeren Städten. Ich wohne nämlich in einer sehr, sehr ländlichen Gegend und hatte als Auszubildende auch tatsächlich mal die Gelegenheit, jetzt meinen Betrieb auf einer Messe zu vertreten. Und da muss ich doch sagen, dass an dem ersten Tag, wo die ganzen Schüler da waren, war viel, viel mehr los war. Aber an dem zweiten Tag, wo dann eher die Privatpersonen oder die Leute, die eine Ausbildung gesucht haben, da waren, die Gespräche viel besser waren. Und da hat man auch gemerkt, die interessieren sich wirklich dafür, was sie in der Zukunft machen wollen und haben dann auch mehr gesprochen und das Gespräch einfach vertieft und haben auch explizit gefragt, was gefällt dir in deiner Ausbildung zum Beispiel gut, was machst du alles, wie hast du die Ausbildungsstelle überhaupt gefunden, etc.
Mhm. Danke, Herr. Weitere Wortmeldungen dazu?
Ich würde mich auch noch gern zu den Messen äußern. Bei uns war es tatsächlich so, wie gesagt, wir hatten auch ein ganzes Fach dafür und wir haben wirklich alle Berufe, die so die Hauptberufe, sag ich mal, sind, auch mit Videos durchgespielt und auch geguckt, wie man sich für jeweilige bewirbt. Und was auch bei uns war, war, dass wir waren wirklich ab der 5. Klasse jedes Jahr auf Säulen, also ob das die Vokation war oder also wirklich durchgängig bis zur 10. Klasse. Und da war es teilweise auch so, dass wir uns auch schon bewerben konnten, die ganze Bewerbungsunterlagen mitnehmen und haben dann da quasi schon vorst uns gespräche, dass es dann auch möglich war. Und was auch sehr gut sind ja diese Tage der offenen Tür. Also mein Betrieb war ich ja auch bestimmt alle 3 Jahre mal und das hat sehr geholfen.
Ja, Vielen Dank. Jetzt hat mir Herr Freiber noch eine Frage, die ich zunächst mal der Herr Pellell vielleicht auch beantworten kann, und ich möchte was für Sie sagen. Und dann wird aber auch jemand ergänzen, noch auf den Fall zu setzen.
Ich möchte, weil Herr Seiler sagt, dass der Rücklauf hätte größer sein können, also die Resonanz, die Mitwirkung hätte größer sein können. Wir haben tatsächlich auch etwas mehr angestrebt. Ich hatte selbst das Ziel 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angepeilt. Jetzt sind wir ungefähr bei der Hälfte gelandet, aber man darf nicht vergessen, einerseits, wie gesagt, fast 5000 haben die Seite besucht und auch gelesen, mitgelesen, also es hat sozusagen auch eine Resonanz. Und ungefähr zur Hälfte der Dialogzeit ist ja die Corona-Pandemie über uns hereingebrochen und wir waren sehr stark darauf angewiesen, auf die Mitwirkung der Berufsschulen und der verschiedenen Akteure, die direkt die Jugendlichen ansprechen, und das ist dann komplett zum Erliegen gekommen, weil die Berufsschulen andere Dinge, wir hatten auch schon alle ganz alles Mögliche vorbereitet für Ausbildungsmessen, aber die abgesagt wurden. Also ich glaube, wir können selbst, auch die Kommission kann selbstbewusst sagen, dass sie hier auch verglichen mit anderen Online-Beteiligungen des Bundestags einen sehr guten Wert erreicht hat und auch insgesamt, also auch unter den ganz rücksichtig, dass es in dieser Corona-Pandemie stattgefunden hat.
Und
vielleicht kann man das nochmal mit einer Frage verbinden, an die Teilnehmer direkt, jetzt mal unabhängig davon, wie viele sie die erreicht haben, was ja nochmal eine andere Frage dessen ist, wie sehr das Multiplikatoren-Konzept vielleicht funktioniert hat. Aber vielleicht an die Teilnehmer direkt die Frage, was war denn ihre Motivation, an so einer Befragung teilzunehmen? Und die Frau Kapade hat auch noch eine kurze Anschlussfrage.
Ja,
Frau Gabade, kennst du. Ja, Sandra Gabade, Sachverständige. Wir hatten jetzt auf die Darstellung noch einmal, wo ausgelegt in so einer Schule gesagt wurde, die Differenzierung, ob es jetzt auch die Aussagen auf allgemeinbildende oder berufsbildende Schulen bezog, die fällt ein bisschen schwer, auch aufgrund der Fragestellung. Ich beziehe mich einmal auf die Darstellung, Schule soll Wissen über Berufe vermitteln. Da wird ja gesagt, Lehrer verlieren den Anschluss, den Einblick in die aktuelle Arbeitswelt. Da wäre meine Frage auch an Petra noch, bezieht sich das auf allgemeinbildende oder berufsbildende Schulen? Können Sie etwas über die Differenzierung sagen? Weil ich glaube, das wäre wichtig, um auch die Anhaltspunkte entsprechend ja, fokussiert auswerten zu können.
Ich mal wieder mit dem Jungen mit der Frage des Kollegen Fahili, was die Motivation war, jetzt mitzumachen, und das ist die Sachverhaltung.
Was ist?
Wer haben Sie noch?
Die Motivation war eigentlich, dass ich als Auszubildende vielleicht, oder dass ich als Auszubildende eine Stimme bekomme und vielleicht auch eine Chance bekomme, etwas zu verändern. Natürlich habe ich jetzt die Chance, hier mit Ihnen zu diskutieren und das auszuweiten. Das ist eine schöne Chance und wir hoffen, dass wir jedenfalls etwas ändern können, damit die nach uns halt besser lernen können und besser auf die Ausbildung vorbereitet werden.
Mhm. Danke. Motivation
zur Teilnahme, damit ich das einfach äußere. Ja, dann mache ich mal weiter. Also bei mir war es eben auch so, dass uns so wichtig ist, dass wir auch eine Spracherecht bekommen oder zumindest eine Verstimmung sprechen in einer Weise. Und man sagt ja immer, die Jungen sind die Zukunft und wir sehen uns auch in der Rolle dafür, das wirklich in die Hand zu nehmen und zu gewährleisten, dass die nächste Generation zum Beispiel auch das entweder genauso gut oder besser haben als wir. Und uns eben auch von der Rechnung unserer Möglichkeiten einzusetzen, weil wenn man nichts macht, dann darf man das ja auch zwei Minuten, wenn man nicht geändert wird.
Mhm. Herr Rossi, noch mal jemand zu dem Punkt, Motivation zur Teilnahme. Thomas, du hast jetzt das Mikrofon an. Dann möchte ich dich von den Texten noch mal äußern. Motivation zur Teilnahme? Also, nicht, dann vielleicht hat die letzte Frage noch was von Frau Gabade.
Die Frage ist, inwiefern die Ergebnisse auch differenziert werden können nach im Hintergrund allgemein Berufsschule oder allgemeinbildende Schulen, wenn ich richtig verstanden habe. Reagieren Sie nicht ansonsten?
Ja.
Ja. Das, ich kann Wir haben diese, sagen wir, differenzierte, nach Personengruppen differenzierte Auswertung noch nicht gemacht. Da sind wir, wenn Sie da noch Hinweise haben, welche Fragestellungen Sie differenziert nach welchen Personengruppen ausgewertet haben möchten, da sind wir da sehr offen für. Geben Sie uns die gerne und wir werden das in dem Gutachten berücksichtigen, was wir jetzt erstellen werden.
Ungefähr? Weitere Fragen oder Anmerkungen?
Ja, ich meine Frage war ja auch in die Richtung, das können wir jetzt aus der aktuellen Situation heraus lernen. Gibt es da Dinge, wo wir jetzt erkennen, aktuell durch Corona, durch die Pandemie, das wäre gut, wenn wir das schon früher erkannt hätten, bei der Berufsauswahl, in der Digitalisierung, in der Vorbereitung. Gibt es da Dinge, wo wir uns aktuell mit auf den Weg stellen müssen?
Ist da Äußerung von den Festungen?
Dann würde ich noch mal so nehmen. Also ich kann noch sagen, dass wir sehr Glück hatten mit unserer Schule, da wir wirklich, also wir hatten zwar das Problem, dass wir ja bestimmt 2-3 Wochen warten mussten, bis wir unsere Online-Plattform betreten konnten, weil die Server eben so überlastet wurden. Und sie wurde dann tatsächlich auch in 3 Teile eingeteilt, also Berufsschulen, OSZ und so weiter. Und da ging es dann wirklich bei uns sehr gut, dass die Lehrer sehr gut weiter den Unterricht gemacht haben und hier auch folgen konnten, auch eben mit Online-Test und was noch berichtet wurde in den anderen Zitaten. Ich weiß aber auch von Freunden und Bekannten, ich tippe, dass es teilweise auch ganz anders aussehen kann.
Okay. Gut. Oh. Dann haben wir noch einen Job, dann bereitet auch.
Kann ich den nutzen?
Ja, okay.
Unsere Schule war ziemlich überfordert mit der ganzen Corona-Situation. Wir mussten auch lange warten mit dem Internet. Keiner hatte so gutes Internet oder PC.
Danke, Herr Rüdler. Dann haben wir die SPD damit abgeschlossen und wir kommen zur zweiten Fraktion, das ist die Fraktion der AfD. Das ist so genannt, Herr Kiefeck und Herr Falken. Herr Kiefeck, können Sie beginnen?
Wir machen. Mein Name ist Frank Kiefeck, ich bin Hochschullehrer an der FOM in Frankfurt und unterrichte so spannende Fächer wie Mathe und Statistik. Ich habe eine Frage an die Frau Lara Preis-Lohrmann. Sie hatten gemeint, dass man andere Fächer stärker machen sollte. Was würden Sie zum Beispiel davon halten, wenn man Mathe und Versicherung oder ähnliche Dinge miteinander verbindet und vielleicht Lehrpläne abstabilisiert?
Ja, also würde ich das so ganz spontan, hätte ich wahrscheinlich nichts dagegen. Es kommt auf jeden Fall auch, jetzt kommt diese Leistungskurse kommt jetzt wieder rein. Ich denke natürlich, dass die Versicherung dort ein Fehler werden sollte wahrscheinlich, weil Mathematik an sich ist auch schön. Aber eigentlich hätte ich jetzt nichts dagegen, da so einen kurzen Exkurs zu machen. Ja.
Ich passe kurz nochmal nach. Sie hatten auch gedacht, dass Sie sich mehr Anwendungsprogramme gewünscht hätten. Hätten Sie sich vielleicht auch Schulungen gewünscht, wie man Programme verändern kann, also ein bisschen mehr Programmiertechniken oder ähnliche Dinge?
Finde ich persönlich sehr interessant. Ich glaube aber, dass jetzt für Gesamtschüler bezogen eher wichtig ist, einfach das ist die Anwendung zu kennen und dann vielleicht auch ein bisschen über die grundlegende Funktion hinauszuschauen.
Wunderbar, vielen Dank von meiner Seite.
Hallo,
ja, vielen Dank. Ich begrüße auch alle. Ich muss gleich vorausschicken, dass ich 40 Jahre Lehrer am Gymnasium war und Schulleiter und deswegen die Dinge sehr genau von dieser Schulform aus kenne. Ich kann Ihnen auch sagen, dass die Diskussion, die wir jetzt hier führen, uralt ist, nämlich die Frage, was soll man in der Schule lernen? Soll man etwas lernen, was man direkt im Leben umsetzen kann? Zum Beispiel so wie Fahrradflicken oder eine Steuererklärung auffüllen oder einen Vertrag? Oder soll man eher etwas lernen, was allgemein ist und dann dazu verhilft, dass man das alles kann? Deswegen meine Frage, also nach der Unterrichtszeit, wenn man in den Beruf oder ins Studium geht, merkt man dann schnell, also zumindest bei mir war es so, dass man das eine oder andere in der Schulzeit, sagen wir mal, intensiver hätte machen sollen. Meine Frage jetzt, unabhängig von dem, was Sie jetzt hier angegeben haben, haben Sie das Gefühl, dass Sie in den jeweiligen Fächern, die in der Schule unterrichtet werden, also sprachliche Fächer, Mathematik, dass Sie da genug gelernt haben für Ihren Beruf? Oder gäbe es da auch Dinge, die man nachholen könnte? Zweite Frage, hat Frau Verleger schon angesprochen. Könnten Sie sich vorstellen, dass die Schule eine Berufsorientierung zwar einführt und hinführt, dass man aber vielleicht die Ferienzeiten oder sonstige Zeiten nicht, um selbstständig, eigenständig sich zu informieren, wo es immer auch geht? Das sind die zwei Fragen, die ich zunächst mal zu stellen habe. Ich habe nachher noch mehr. Vielen Dank.
Ungefähr, dann müsste ich äußern von den Gästen.
Ich bitte gerne.
Jawohl, Herr Wiesner, bitte.
Gelernt hat man eigentlich genug, finde ich, in der Schule. Aber man müsste vielleicht mal nach 40 Jahren das vielleicht mal ändern, wenn das 40 Jahre das Problem halt besteht. Dass man das vielleicht halt so ein bisschen erneuert und auf die Zukunft mal ein bisschen aufgeht. Und, Entschuldigung, was war nochmal die zweite?
Herr
Zweite Frage war, ob man sich auch vorstellen kann, nachdem die Schule in der Berufsorientierung hin, zur Berufsorientierung hingeführt hat, mit Praktika und so weiter, ob man sich vorstellen kann, dass man auch in der Freizeit dieses Feld für sich noch weiter erschließt.
Gut, da kann man vielleicht zu sagen, gut, wie vielleicht sind Schüler in der Freizeit? Wie gerne machen Schüler Hausaufgaben? Wie gerne machen Schüler über Präsentationen? Kann man genauso gut sagen. Ich glaube nicht, dass Schüler, während sie Schulferien haben, etwas für Ausbildung oder Arbeit machen wollen. Das machen die wenigsten. Und wenn die welche, oder wenn welche das machen, dann auch nur um Geld zu verdienen. Und nicht um einen Job zu suchen.
Das würde ich gerne noch mal sagen.
Ja.
Also, ich glaube, es ist nicht die Frage, ob man das dazu bereit wäre, sondern das ist die Frage eher, man hat dazu bereit zu sein. Da, wenn man sich auf den Beruf vorbereiten will oder wenn man wirklich schauen will, welchen Beruf für einen in Frage kommt, dann muss man seine Freizeit opfern. Da, wie eben schon erläutert, die Schulen oder auch die Berufsschulen oder auch die gymnasialen Oberstufen gar nicht die Chance bieten, Praktika während der Schulzeit zu machen. Es sei denn, man macht zum Beispiel ein Fachabitur, wo das Praktika dazugehört, um überhaupt ein Fachabitur zu bekommen. Und da denke ich, also man muss die Freizeit opfern, sondern man hat gar keine andere Chance, wenn man sich eben auf den Beruf vorbereiten möchte. Hm.
Weitere Wortmeldungen dazu?
Also ich finde grundsätzlich ist nicht falsch zu sagen, dass man sich auf einen Ferien dafür engagiert, was einen eben wirklich interessiert, was man auch sagt, was man sich in der Zukunft vorstellen kann. Aber wenn man gerade sagt, das ist eine Sache, die wir sogar ganz einheitlich tun sollten, dass das von den Schulen noch mehr angeleitet werden sollte. Dass ja zum Beispiel die Klassenlehrer mehr einsetzen sollten, dass wirklich auch die Möglichkeit wahrgenommen wird von den Schülern, vielleicht auch tatsächlich unterstützen, dann bei der richtigen Betrieb oder Praktikumsstelle dort zu finden und da die Unterstützung weiter sein sollte.
Ungefähr weitere Wortmeldungen? Hast du? Dann haben Sie noch weitere Fragen, Herr Seichen?
Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Antworten. Ich würde jetzt nochmal auf ein anderes Thema umlenken. Und zwar geht es da jetzt um den Gebrauch von digitalen Medien zum Unterrichten, also auch zum Fernunterricht. Das sind wir gewünscht, dass möglicherweise jetzt aufgrund der Corona-Pandemie da schon der Einschnitt geschafft worden ist und dass man möglicherweise jetzt vielleicht sogar dazu übergeht, einen Tag in der Woche rein den Fernunterricht über digitale Medien zu gestalten. Meine Frage ist, wie haben Sie das erlebt? Sind Sie bei dieser Unterrichtsform über Reproduktion hinausgekommen? Konnten Sie richtig eintreten in den Verstehensprozess? Oder geht es eher oberflächlich? Oder eben nicht? Oder ist es nicht genug gewesen? Das wäre meine Frage. Vielen Dank.
Danke, Herr Seifen. Wir haben jetzt die Äußerung.
Okay. Also wie gesagt, meine Lehrer oder unsere Lehrer haben sich wirklich sehr angestrengt und das ist alles sehr gut gelaufen. Ich muss aber sagen, dass es bei Themen, die man noch nie hatte, auch gerade bei der Berufsschule so, in der, sag ich mal, im Gymnasium oder so, hat man ja Themen wiederholt, die man schon mal in der 5. Klasse oder so hatte. Aber wir hatten wirklich Probleme bei komplett neuen Themen, bei Lehrern, die keine Videokonferenzen aufgesetzt haben oder so hinterherzukommen. Das hat dann schon länger gedauert in der Schule. Von jetzt her würde ich aber bei Themen, die man, wo man schon drin ist, gut heißen, wenn man jetzt irgendwie 20 Kilometer mehr als zur Schule fahren muss, einen Tag, dass man das dauert, dass ich der Schule.
Ungefähr, da wollte ich mich noch äußern, Herr Hübner jedenfalls, da kann mal jemand, Herr Hübner, ja, bitte.
Durchaus ist es eine super Möglichkeit gewesen, im Homeschooling auch was zu lernen, weil man seinen eigenen Lernstoff verlernen konnte. Man konnte sich auch in verschiedene Themen einarbeiten. Das große Problem war aber, ich glaube, die Internetverbindung. Die Internetverbindung und die Möglichkeit, mit den Lehrern zu kommunizieren. Das war momentan eher das größte Problem. Jedenfalls bei uns. Vielleicht liegt es auch nur daran, dass das komplett unerwartet war, aber das große Problem ist immer noch das Internet.
Danke sehr. Weitere Wortmeldungen dazu?
Ja, ich würde auch noch kurz was dazu sagen. Ich kann auch das... Wie bitte?
Ich habe nur Fassung
gesehen. Okay, ich fand es auch sehr schwer, neue Lernthemen selbst beizubringen. Und es fand halt schade, dass von unseren Lehrern nicht irgendwie Seiten, die empfohlen wurden, und gegeben wurden oder auch mal Videos oder eine Videokonferenz, das war so gar nicht. Also wir haben nur Aufgaben bekommen, die wir zu erledigen hatten.
Ungefähr. Weitere Wortmeldungen? Das müssen wir auch auf der Frage begrüßen, die technische Probleme hat, aber jetzt auf zu uns gestoßen ist.
Ja, ich bin die Amina.
Hallo, Amina.
Hallo, Professor. Ich bin Jamina Jafari aus, bin aus, 19 Jahre alt und aus, und komme aus Afghanistan. Und ich wohne in Bayern. Ich bin die Schülerin von der Fachschule und, ich bin in Iran geboren und seit 4 Jahren bin ich in Deutschland.
Mhm.
Ja.
Okay, das ist schön, dass Sie bei uns sind. Haben Sie auch eine Kamera oder hast du es mit der Kamera nicht? Also jedenfalls das Ton haben wir natürlich. Genau. Aber wunderbar. Nein, ich kann es noch nicht, aber wir hören Sie auf jeden Fall. Das ist auch schön. Genau. Okay, wenn Sie nachher noch eine Frage beantworten wollen, dann kann ich ja. Dann machen wir jetzt mal weiter. Dann ist jetzt die Frage, ach jetzt, ja, das kennen wir ja auch. Wunderbar. Hallo, Herr Schäfer. Schön, dass Sie da sind. Ja, dann möchte ich noch zu der Frage von Karl äußern, oder wollen Sie die Frage auch, wollen Sie was dazu sagen? Zu der Frage von Herrn Eisen.
Ja, bitte schön. Wie bitte?
Ja, wir machen mal noch weiter, dann stelle ich die nächste Frage an Sie dann,
ja? Okay? Ja, okay.
Mhm, bitte schön. Wer möchte sich noch dazu äußern, was Herr Eisen gesagt hat? Herr Eisen, haben Sie noch eine Nachfrage?
Da will ich noch mal ganz kurz nachfragen, das klingt so ein bisschen an meine erste Frage an, die Herr Hübner möglicherweise nicht richtig verstanden hat. Die Diskussion geht nicht erst 40 Jahre, sondern 200 Jahre lang, was Schulen beibringen sollen. Und unsere Vorfahren waren der Meinung, dass sehr gute Sprachkenntnisse, sehr gute Mathematikkenntnisse und sehr gute Kenntnisse in allen möglichen Kulturtechniken dazu führt, dass der junge Mensch auf allen Berufsfeldern gut zurechtfindet. Und wir haben ja jetzt einen neuen Gast, Frau Jafari, die das ja bezeugen kann, weil sie aus Afghanistan nach Deutschland gekommen ist und die Sprache lernen muss. Und deswegen nochmal meine Frage, ist es nicht so, dass diese Kulturtechniken, die ich gerade genannt habe, von eminent wichtiger Bedeutung sind, damit man ruckzuck dann auch einen Versicherungsvertrag ausfüllen kann?
Ja, ich war nur ein paar Monate in Afghanistan und bin in Iran geboren. Dann, als ich in Iran war, habe ich nicht eine Sprache angestellt, weil mir das ist mein Lieblingsfach. Und ich kann das schnell lernen und kann so gut lernen auf diese Fach. Und als ich in Iran war, habe ich fast 6 Monate als Krankenschwester in Therapat gelernt. Und 4 Monate hatte ich Theorie und 2 Monate hatte ich praktisch im Krankenhaus gearbeitet. Und ja, ich wollte jetzt
ich bin Schüler, jetzt will ich arbeiten und von meinen Lehrern Verantwortung und zu den Menschen helfen, zum Gesundheit für Menschen helfen können.
Mhm. Danke. Also Ziel und Gesundheitsberuf in Deutschland.
Ja.
Okay, vielen Dank. Dann haben Sie die Frage noch etwas offen geblieben, aber vielleicht können wir auch mal nachher noch etwas Zeit. Ja?
Genau.
Gut, dann kommen wir jetzt zur Fraktion der FDP.
Alles gut.
Danke. Dann kommen wir zur fortgesetzten Fraktion, das ist die FDP. Und das Wort hat zunächst der Kollege Dr. Renz Brandenburg. Dann Herr Schmidt.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ich hätte zunächst eine Frage an den Andreas Hübner. Wenn ich das richtig eben verstanden habe, sind wir in der Einstiegsqualifizierung mit dem Ziel einer Ausbildung zum Kaufmann für E-Commerce. Die Einstiegsqualifizierung ist ja durchaus ein Instrument, was wir auch in der Enquete-Konvention immer wieder diskutiert haben, vor allen Dingen auch Vor- und Nachteile und was man daran vielleicht auch verbessern oder ausbauen kann. Da würde mich mal sehr interessieren, welche persönlichen Erfahrungen Sie denn konkret mit der Einstiegsqualifizierung gemacht haben und was Sie uns denn empfehlen würden, wie wir damit umgehen sollten. Also ist das ein Instrument, was wir verbessern können oder ersetzen sollten oder welche Vor- und Nachteile haben Sie persönlich erlebt? Das ist meine erste Frage. Und eine zweite Frage hätte ich durchaus an die Runde, je nachdem, wer sich bei Berufen führt. Wir hatten ja zu Beginn in der Präsentation das Thema digitale Lernwelten auch mit angesprochen. Ich würde sehr interessieren, jetzt jenseits von Corona, denn auf einer Videokonferenz gefällt man unbedingt gute digitale Lehre an den berufsbildenden Schulen. Welche positiven Beispiele, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind, haben Sie denn in den Betrieben oder in den Schulen gemacht, wo Lehrkräfte oder Ausbilder, Ausbilderinnen mal wirklich mit digitalen Instrumenten Unterricht geleistet haben, der analog gar nicht möglich gewesen wäre? Und woran hakt es da vielleicht noch?
Auch vielen Dank für Herrn Brandenburg. Der Kollege ist Abgeordneter aus Mannheim. Und jetzt bitte Herr Flöß, ganz direkt.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Präsentation.
Die klingen etwas schwäbisch, aber wie aus dem All. Aber es gibt einen Hall.
Tut mir leid.
Ja, ich hatte schon mal so eine Antwort vorformuliert, die ich aber nicht losgeschickt habe, weil ich in den Chat rein musste. Ich wollte mir...
Ja, Chatting ist gerade? Ach so, das war das und das war ein anderes Thema offensichtlich, ja. Also, Sie sehen, die Kollegen arbeiten ja auch um andere Dinge. Jetzt hat es
Herr Hübner,
das ist
die Antwort der Frage, die man sagen wird. Gut. Zum Einstiegsqualifizierungsjahr, das ist irgendwie komisch für mich. Einerseits, es ist eine große Chance, mal in Berufe reinzugucken für ein Jahr, aber momentan ist es bei mir so, okay, nach dem Jahr endet es. Der Betrieb hat am Anfang immer gesagt, ja, wir übernehmen dies, übernehmen dich, und jetzt ist es so, gut, jetzt ist es halt in meiner Wohnung, so eine neue Ausbildung. Das ist halt ein bisschen blöd deswegen, dass man die Betriebe, die so ein bisschen daran drängt, dass sie einen übernehmen müssen. Das ist halt so, okay, sie haben jetzt ein Jahr einen Mitarbeiter, den sie ausnutzen können, für sehr wenig Geld. Und das war's. Also, im Großen und Ganzen, ich habe jetzt ein Jahr Schule gemacht, mit, also komplett Ausbildung. Und das hat mir irgendwie gar nichts gebracht. Im Großen und Ganzen. Weil die Ausbildung jetzt Ende ist. Für mich.
Ungefähr. Möchte ich zum Thema Einstiegsqualifizierung nochmal jemand äußern? Dann vielleicht zur zweiten Frage von Herrn Kattenburg und die Uhr läuft jedenfalls zu dem. Ja.
Ich kann mich da äußern, ich hatte da eine gute Erfahrung auf dem Mittagsgymnasium. Unser Mathelehrer hat tatsächlich dafür gesorgt, dass jeder Raum mit Smartboards zum Beispiel ausgestattet wird oder auch mit Dokumentenkameras. Das war jetzt nicht die Digitalisierung schlechthin, aber doch schon mal besser als eine Kreistafel. Und er hat sich auch wirklich jeden Tag damit befasst, was diese Smartboards überhaupt können, welche Möglichkeiten diese bieten, den Unterricht vielleicht auch besser und einfacher zu gestalten. Und hat uns dann praktisch auch informiert, was diese Testmarkers können und hat sich da wirklich sehr damit auseinandergesetzt und auch für die Dokumentenkameras sehr dafür eingesetzt hat und unsere komplette Schule wirklich damit ausgestattet wurde.
Danke sehr. Weitere positive Erfahrungen aus den Reihen und vom SD?
Ich kann mich dazu aufmelden. Und zwar hatten wir in der Oberstufe ein Jahr lang einen naturwissenschaftlichen Forscher als Mathelehrer eingesetzt, der ganz, ganz viel aus seiner Forschung mit das Klassenzimmer quasi gebracht hat. Und dazu gehörte auch so eine Art geometrisches Programm, wo er quasi ganz, ganz andere Sachen mit uns machen konnte, als einfach nur auf dem Papier. Also jetzt nicht nur so Funktionen eingeben, was man auch auf dem Taschenrechner kann, sondern wirklich auch detailliert Abläufe zeigen von solchen mathematischen Berechnungen. Was uns eben auch ein bisschen halt hinter die Kulissen blicken lassen, hat jetzt natürlich nicht jeden interessiert, aber wäre doch eigentlich eine sehr gute Idee. Und sonst haben wir auch überall Dokumentenkameras, was auch gerade angesprochen wurde, Whiteboard. Es gibt schon Kollegen, die sich da sehr viel interessieren und das auch sich auch Mühe geben, dass uns Schüler das so einfach und nicht angenehm in der Sicht vormacht wird.
Danke sehr. Weitere Erfahrungen diesen Thema.
Ja, ich habe das auch meine Erfahrung gesagt, dass ich in Iran will, was wir zu machen als Krankenpfleger oder Krankenschwester, was da arbeiten.
Dankeschön, Frau Yassari. Dann würde ich jetzt mal den Herrn Klöß bitten, zu seiner Frage.
Vielen Dank, danke für die Präsentation. Jetzt fangen wir jetzt auch mit der Rückkopplung. Vielen Dank. Zwei Punkte. Erstens zum Thema praktische Erfahrung. Das zeigt ja die Umfrage, dass das ganz online wird, bei der auf den Bundesländern unterstützen, praktische Erfahrung zu sammeln. Das war in die Runde. In welcher Form haben Sie praktische Begegnungen sozusagen mit dem Thema Beruf erlebt und den Ausbildungsthemen, die Sie gemeinsam eingegangen sind, durch wen kamen die Impulse und haben Sie schon mal etwas von dem Thema Schulfach Wirtschaft gehört? Das ist die erste Frage an alle. Und die zweite betrifft die Frage wichtigen Ideenkenntnisse. Da war ja der Wunsch nach passenden Ideenkenntnissen. Sind Ihre Erfahrungen, sind diejenigen, die Lehrerinnen und Lehrer in Schule, im Betrieb und in der Berufsschule, nehmen Sie da die Kompetenzen sozusagen, haben Sie die wahrgenommen, weiterzurichten von Ideenkenntnissen? Vielen Dank.
Ich kann dazu sagen, dass ich leider zu denjenigen gehöre, die in der Schule, was Microsoft Office angeht, gar nicht ausgebildet wurde. Wir haben halt Word benutzt, weil das Standardprogramm war, aber zum Beispiel von Excel habe ich in der Schule nie was beigebracht bekommen. Und das ist ja aber die Hauptbestand von meiner Ausbildung, was ich in der Schule finde. Allerdings hatten wir einen sehr guten Draht zu unserem IT-Lehrer, den wir auch aus dem Kalkdorfen Türen unserer Schule jetzt noch versuchen und er erklärt auch den Eltern, dass es in manchen Schulen leider gar nicht möglich ist, so eine Ausbildung wirklich zu vertiefen, denn bei unserer Schule fehlen die Möglichkeiten auf technischer Seite und außerdem hat er auch gesagt, dass sich die Hälfte dafür leider gar nicht interessiert, die haben immer noch einen IT-Kurs. Was bei uns in der Winkel selber fest war, aber das waren wirklich nur Basics, die eigentlich jeder schon kannte. Und dann gab es aber auch noch einen Wahlfach Informatik, wo er aber selber auch gesagt hat, dass das leider wirklich so ist, dass sich ein, zwei dafür interessieren und das auch können und die anderen machen damit, damit sie irgendwie was auf dem Stundenplan stehen haben. Ja.
Danke, Frau Schüler. Weitere Fortmeldungen zu dieser Frage.
Ich kann mich tatsächlich zu allen drei Themen äußern. Also zum ersten Mal praktische Erfahrungen habe ich unter anderem durch meine Eltern einfach mal, was wie die mit eingesetzt haben, welche Berufe zu mir passen könnten, dann einfach mal in unserer Umgebung geschaut, was gibt es denn überhaupt für Berufe, wo, was könnte mich interessieren. War tatsächlich auch einfach mal mit meinem Papa aus der Arbeit und habe geguckt, was er so macht, ob mich das eventuell interessiert und einfach mehrere Praktika in verschiedenen Bereichen gemacht. Dann zu den IT-Kenntnissen in der Schule war es halt so, dass wir gerade die Grundsachen, gerade World Excel PowerPoint beigebracht bekommen haben, aber jetzt doch nicht so tiefgreifend, wie ich sie doch auf der Arbeit brauche. Zum Beispiel haben wir auf der Arbeit natürlich zwei Word Layouts, die wir aber benutzen müssen, damit natürlich das Firmenname zum Beispiel immer oben rechts genau an dieselben Stelle steht. Das hat man in der Schule nie gelernt, wie lege ich so eine LH denn überhaupt an. Und noch zu dem Fach Wirtschaft, das hatte ich in der 9. und 10. Klasse als Leistungsfach. Das war natürlich dann, wie gesagt, Wahl. Wer eine zweite Fremdsprache hat, der hat gar nicht Wahl gehabt, dieses Fach zu belegen. Und es gab auch noch ein anderes Leistungsfach. Also bei uns hieß das dann so Fach dann Wirtschaft und Sozialkunde. Und da wurde dann nochmal auf Verschiedenes eingegangen. Aber da ich im Anschluss auch in der Wirtschaftsschule war, war das schon von Vorteil. Also man hat dann doch schon mal von Sachen gehört, auf dem Wirtschaftsgymnasium dann später, wo man dann in dem Wirtschaftssozial schon vorher mal durchgenommen hatte. Und es war auch gar nicht so schlecht, da mal auf bestimmte Dinge einzugehen. Mhm.
Dankeschön, Frau Bühlinger. Ich habe positive Erfahrungen. Weitere Wortmeldungen.
Vielleicht kann ich nochmal ergänzen. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass wir einen Fachnamen WRT hatten, Wirtschaft oder Technik. Das sah so aus, dass wir in den ersten paar Jahren quasi Technik hatten, also eben Holz- und Metallbearbeitung und so weiter. Und dann ab der 90. Klasse, würde ich mal behaupten, hatten wir eben diese Berufswahl. Also wir haben mit so einem Magazin, was wir auch wöchentlich bekommen haben, das von Kleines Beruf, die Arbeit an der Tag- und Verarbeitung, vielleicht sagt das jemandem was. Und wir haben auch wirklich die Lernvideos von denen in der Stunde gesehen und uns dann auch, ob wir wollten oder nicht, auch für jedes Fach beworben, mit unterschiedlichen Auslegungen dann natürlich. Und wir haben aber von den Lehrern auch wirklich Anstöße bekommen und zu informieren und zu gucken, wie man was macht, auch meine Familie. Ich war auch in der Freizeit ausmessen und habe mich da versucht zu informieren. Also ich finde schon, dass es eine Hälfte gibt der Leute, die sich schon dafür interessieren und auch bemühen, da was rauszufinden. Aber eben wie gesagt auch Leute, die es leider gar nicht interessiert.
Mhm. Ungefähr noch Äußerungen aus dem Kreis der Gäste, sonst gibt es nochmal Nachfragen. Ja,
ich kann auch sagen, als ich in Iran zur Schule gegangen bin, konnte ich nicht beim Computer oder sowas arbeiten. Als ich in Deutschland angekommen bin, alles in Deutschland gelernt, beim PowerPoint, Excel, Word und die andere. Ab 7. Klasse bis 9. Klasse war ich beim Wirtschaft, hatte ich von Unterricht. Und bin jetzt auch beim Wirtschaftsschule und es ist mir ein bisschen schwierig, weil mein Fach ist nicht Verkäufer und so. Ich hatte auch Ergebnisse in diese Krankenpfleger. Dann konnte ich nicht in Iran als Krankenschwester im Krankenhaus arbeiten, weil ich ein Erfahrener war. Und hatte sich schwierig, wenn beim Ausländer in Iran ist es wirklich schwierig, ja, kann ich dazu jetzt anders sagen. Letztes Jahr habe ich auch den Quali geschrieben und das ist mir alles, wenn ich Fehler mache oder so, wenn ein Schritt vor mir geht, alles ist mir ein, ich freue mich dass, darauf, weil ich besser lernen und kann, wie meine Fehler kann ich einfach verbessern.
Stefan, du bist auch stumm gerade?
Ja.
Ah, Entschuldigung, ja, genau. Ja. Ich habe gerade auf meine Uhr geschaut, dann müssen die 10 Minuten rum, die Uhr wird um die Hand gehalten. Hat. Wenn ihr keine Nachfragen hättet, dann würde ich mich zu wenden lassen, gell?
Ja, vielen Dank für die Antworten.
Dankeschön. Dann kommen wir jetzt zur vorletzten Runde mit der Fraktion Die Linke. Frau Kollegin, Frau Bilinski, Frau Kollegin Gulfischow und Frau Kennecke. Frau Bilinski, bitte.
Ja, zunächst ganz herzlichen Dank für die lebendige Darstellung hier. Das ist wirklich sehr erfrischend gewesen von Ihnen. Zu meiner Person, mein Name ist Ursula Bilinski, ich arbeite an der Hochschule und bilde dort zukünftige Berufsschullehrer und Lehrerinnen aus. Meine Frage oder zwei richten sich einmal am Zebra-Lock und dann an die jungen Leute. Zunächst würde ich gerne nochmal wissen, ich habe den Bericht entnommen,
dass die Befragten aus unterschiedlichen Schulformen gekommen sind, also Schülerinnen und Schüler aus der Hauptschule, genauso wie aus dem Gymnasium. Ich würde hier nochmal in Bezug auf die Berufsorientierung und auf das Berufswahlverhalten nochmal Unterschiede interessieren. Sie haben ja sehr stark in Ihren Ergebnissen herausgehoben, dass praktische Erfahrungen zu sammeln für die Jugendlichen so eine große Bedeutung haben. Kann das gleichermaßen gesagt werden für die Hauptschülerinnen und Hauptschüler und für die Gymnasiasten? Wo sind da die Schwerpunkte vielleicht anders? Ist es tatsächlich so, dass die Gymnasiasten auch gerne Tätigkeitsfelder kennenlernen wollen, auch im betrieblichen Kontext vielleicht, mit Blick auf normale Berufsausbildung und Studierneigung, so wie das jetzt in der nationalen Bildungsberichterstattung auch gehört hat, vielleicht auch zurückgeht? Das würde mich nochmal interessieren von CEFAPLOS, vielleicht auch welche Akteure in den unterschiedlichen Personengruppen eine Rolle spielen, die Eltern. Ist es so, dass bei den Gymnasiasten hier andere Akteure nochmal viel stärker von Bedeutung sind jetzt als bei anderen Schülerinnen und Schülern? Das würde mich interessieren. Und eine Frage an die Jugendlichen selber gerichtet, wenn wir mal nach anderen Elementen von Berufsorientierung schauen. Berufswahl kann unterstützt werden durch Praktika, so wie Sie es genannt haben, aber vielleicht auch durch eine ganz individuelle Begleitung. Es gibt da was, das heißt Berufseinstiegsbegleitung, das ist insbesondere für Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf. Könnte ja auch sein, dass das für alle sehr sinnvoll ist und sehr sinnvoll evaluiert worden. Es gibt auch die Möglichkeit, Tandem zu bilden von Auszubildenden und Schülerinnen und Schüler. Wenn Sie jetzt in so eine Rolle kommen würden, eine Tandem-Person zu sein, was würden Sie für besonders wichtig halten, da zu unterstützen, das zu begleiten?
Danke sehr, Frau Wilinski. Jetzt haben wir schon zwei recht komplexe Fragen. Wollen wir noch Frau Kollegin Bischoff anschließen und dann mal einen Cut machen? Frau Bischoff, bitte.
Ja, ich würde gerne an die Frage anknüpfen, was will ich gerne lernen? Frau Kress-Jumann hat vorhin von richtigen IT-Kenntnissen gesprochen, es fehlen mehrfach so Word und PowerPoint und Excel. Und meine Frage knüpft an Herrn Hiesek an. Wie sieht es aus, was ist Ihre Position? Wollen wir oder sollte man schon in Schule programmieren lernen, also Routinen kennen? Also, oder mit anderen Worten, fasst man nicht einen Tunnelblick, weil man sich immer nur auf vorhandene Anwendungsprogramme reduziert. Zweite Frage ist, wir haben viel zu wenig junge Frauen in Mathematik, Informatik und naturwissenschaftlichen Berufen, im Studium aber noch viel mehr in der beruflichen Bildung. Was müsste Politik tun oder was müsste man überhaupt tun, um nicht bei typisch Frau und typisch Mann zu bleiben? Letzte Frage noch an CEFAPLOS, was Sie als Frage der Adressaten betrifft. Wir haben ja mitunter Schwierigkeiten, an Menschen ranzukommen, denen es nicht so gut geht. Also junge Leute in sexuellen Lebenssituationen, junge Leute, die einiges an Misserfolgen in ihrer Bildungsbiografie erfahren haben. Deshalb meine Frage, welche Positionen werden von diesen jungen Leuten stark gemacht und wie ist es gelungen, an sie heranzukommen? Oder ist es nicht gelungen?
Danke sehr. Machen wir hier mal einen Cut, damit es nicht zu komplex wird, für die Frau Press für die Frage zu beantworten von Frau Bischoff und dann Herrn Nellis von Petra noch die zwei Fragen und dann die offene Frage. Frau Press.
Genau, also wir hatten ja vor allem gefragt, wenn ich das jetzt richtig herausnehme, inwieweit man Mädchen und junge Frauen zum Mathematik noch verbessern könnte und da halt eben auch die Professur Tunnelblick programmiert hätte. Ich glaube, dass insgesamt es nicht schlecht wäre, wenn auch ein Großteil von den Schülern hinter die Programme treten kann, ein bisschen grundlegend verstehen kann, was wird da programmiert, wie es funktioniert, so simple Algorithmen. Ich weiß allerdings nicht, ob das letztendlich umsetzbar ist im normalen Lehrplan, in der normalen Schule, ob das nicht alles zu gern ins Detail geht. Wenn möglich, dann wäre das super, aber ansonsten, ja, vielleicht dann doch eher der Punkt, ob das anwendungsbezogen ist. Ich glaube, in der Mathematik insgesamt, dass es dort ein grundlegendes Problem gibt, im Sinne von, dass Mathematik auch oft als ein sehr schweres Fach angesehen wird, als ein Fach, was viele Leute nicht mögen, dann wenn jemand Mathe macht, dann ist das vielleicht irgendwie ein bisschen komisch. Und ich denke, dass halt eben auch diese
Perception auch gerade auf Mädchen und junge Frauen auch anwirkt und das war nochmal ein extrem verstärkter, weil da noch so kein Frauenpass sein soll. Wie man sich das ändern kann, ich glaube, dass wir einfach dieser Blick dort sich ändern müssen. Aber da bin ich
eigentlich sehr offen. Können Sie den Herrn Kanell hier mit zwei kompakten Antworten zu den zwei Fragen?
Ja, vielen Dank, Frau Bielinski. Ihre Frage schließt ein Breiterhorn, wie schon die Frage zuvor von Frau Gavade. Könnte man die Antworten nochmal unterteilen? Was haben denn die Jugendlichen gesagt, die aus dieser Schulform oder aus einer anderen Schulform kommen? Könnte man da nicht differenzieren? Könnte man da nicht mal Kreuztabellen Kreuztabellierungen vornehmen? Ja, können wir und machen wir auch gerne. Ich würde mal sagen, das ist dann eine Aufgabe für das Gutachten, das wir jetzt noch erstellen werden, wo Sie beide auch schon gesagt haben, Frau Gravado und Sie, die würde ja nochmal diese Differenzierung interessieren. Dann nehme ich den Hinweis gerne, aber kann zu jetzigen Zeiten noch nichts dazu sagen. Und die Frage eben noch, ob wir auch Menschen erreicht haben, denen es nicht so gut geht. Also ich kann das nur zumindest anekdotisch beantworten. Wenn man so ein Forum aufmacht und junge Menschen adressiert, Auszubildende, also wir lesen auch viele Beiträge, die von wo es um Prüfungsdruck geht, wo man auch sagt, Mensch, es ist eine ganz schwierige Phase in meinem Leben, mich zu orientieren, mir geht es nicht gut, ich will gefragt werden, wie es uns eigentlich geht hier. Also es gibt doch einige sehr persönliche auch Beiträge in dem Forum, die deutlich machen, naja, es ist wirklich eine schwierige, also es ist eine tolle Lebensphase, aber es ist auch eine herausfordernde Lebensphase, das kann man wirklich sagen.
Danke sehr. Jetzt war noch die Frage offen nach der Linksrechnung für junge Frauen und nach der Berufseinstiegsbegleitung auch, wir werden dann alle beiden fragen. Dann möchte ich dazu nochmal kommen.
Das kann ich gerne nochmal machen. Zu den Berufen kann ich persönlich sagen, dass die Förderung bei uns da sehr stark war, schon ab einem sehr frühen Zeitpunkt. Ich persönlich hätte auch überhaupt nichts dagegen, einen Beruf auszuüben, aber mir war schon immer klar, dass mir so Sachen wie Struktur und Ordnung und Organisieren einfach total liegen und ich wollte meinen Beruf, den ich jetzt auch bitte, auch schon sehr lange machen. Ich muss aber auch sagen, dass ich finde, dass diese Umverteilung von Geschäftsführerin auf Berufsebene ziemlich abgenommen hat. Ich habe sehr viele Freundinnen, die nicht als Chemikerin sind oder Mathe studiert haben oder sonst was. Also bei uns in Berlin oder konkret in Marzahn ist die Beförderung auf jeden Fall da gewesen. Ja, gerade das, wenn ich sagen dürfte, ich habe tatsächlich Mathe 9.5 gewählt und dort war das ganz eindeutig so, dass wir noch drei Mädchen und der Rest in der 11. Ich sehe das tatsächlich nur noch so, dass dort die Geschlechter waren dort noch daran spielen.
Ungefähr, dann müsste ich noch äußern. Jetzt hätten wir noch eine Frage von Frau Schenecke, bitte.
Ja, von mir auch ganz herzlichen Dank an die Jugendlichen. Ich darf kurz noch sagen, ich bin Betriebsrätin in einem großen Betrieb in, ja, so in Norddeutschland aktuell und viel Sachverständige für die Jungen. Ich würde interessieren, inwiefern der Zukunftstag bedeutsam ist, auch wenn es ja dann nur ein Tag ist, an dem man reinfahren kann. Außerdem beim Thema IT. Inwiefern dort das Thema IT-Sicherheit vielleicht von Bedeutung wäre und inwiefern das Thema europäischer Computer zu wahrscheinlich überhaupt bekannt ist. Und nur ganz kurz an Herrn Fehler, ob irgendwelche bundeslandkonformen Antworten wahrgenommen wurden, also dass eine Bundesteilnehmer aus einem Bundesland anders geantwortet hat, als das auch noch nicht ausgewertet wurde, machen wir das hier jetzt nicht zu sagen.
Dankeschön. Danke, Frau Schenecke. Dann bitte die Antworten dazu. Wer möchte sich äußern?
Also,
Ich finde das auch was. Ja, als IT-Sicherheit finde ich super wichtig, dass das natürlich auch gelehrt wird, unbedingt. Und zu den Führerschein, die ich erlernt habe, habe ich tatsächlich noch nie ausgenommen. Also,
okay, danke schön.
Genau das, was ich sagen wollte, also von diesem europäischen Computerführerschein habe ich noch nie was gehört. Wenn ich aber denke, ich, wenn ich mir so mal vorstellen könnte, was es ist, nicht schlecht. Auch einfach, weil es dann noch was Einheitliches wäre. Und auf Datensicherheit würde ich generell mehr eingehen, auch in den Betrieben. Ich meine, die haben jetzt einen Datenschutz beauftragten. Aber trotzdem wäre es mal interessant zu wissen, was da alles dazu gehört.
Mhm. Ungefähr. Noch jemand? Die letzten Sekunden. Okay. Gut.
Herr Kaufmann, vielleicht würde ich kurz mal so Computerführerschein ist, dann die 20 Sekunden nachher noch. Dann würde ich eben nur sagen, also das geht von den Grundlagen der Textverarbeitung, Datenquellenkalkulation, der Präsentation und der Datenbanken aus. Also wäre das jetzt Access, PowerPoint, Excel und Word. Es geht einfach um einen Überblick und zwar nicht herstellerbezogen.
Dankeschön, Frau Schengelke. Danke an die Fraktion Die Linke. Und abschließend die Fraktion die Grünen. Das hat sich Frau Holger gemeldet. Frau Kollegin Walter-Rosenheimer hat technische Probleme im Zuge zu entschuldigen.
Ja, Frau
Walter-Rosenheimer
wieder da.
Ach, Sie sind wieder da. Wunderbar. Ja. Dann auch. Kurz Frau Holger, ja?
Ja. Okay. Ja. Ja, vielen Dank auch meinerseits für die lebhaften Einsichten in Ihren Alltag. Mein Name ist Heike Wolger, ich bin Soziologin und forsche zu Bildungs- und Arbeitsmarktfragen. Und wir haben jetzt sehr viel über Berufsorientierung und Einbindung gesprochen. In der Präsentation war aber ja auch ein Themenfeld die berufliche Zukunft. Und mich würde insbesondere jene von Ihnen, die jetzt schon eine Ausbildung machen, interessieren, ob Sie denken, dass Ihre Ausbildung Sie auch dazu befähigt, lebenslang am Ball zu bleiben. Sind Sie derzeit Ihre Ausbildung zu spezialisiert oder sind genug Anknüpfungspunkte, wo Sie sagen, damit können Sie auch zukünftig sich weiterbilden, up-to-date halten? Also da einfach vielleicht mal Ihre Einschätzung zu bekommen. Vielen Dank.
Und das wäre Frau Schulter, das war es alle. Offene Frage, also vorrangig an die gerichtet, die in der Ausbildung sind. Da müsste ich zum Beispiel.
Das würde ich gerne.
Ja, hilf mal bitte, ja.
Ich bin ja momentan in der Ausbildung als Kaufmann in E-Commerce. Das ist ja eher ein Beruf für soziale Netzwerke und Computer und generell Website auf dem aktuellen Handel. Also bei uns wird schon echt darauf geachtet, dass wir immer auf dem neuesten Stand sind. Und wir werden auch immer auf dem neuesten Stand gebracht. Weil wir irgendwie was brauchen, zum Beispiel Word, Excel, etc., da wird uns das auch beigebracht, weil wir das unbedingt brauchen. Auch das Programmieren wird uns im zweiten Jahr, also geplant im zweiten Jahr, beigebracht.
Kann ich vielleicht ja ganz kurz nachfragen? Also das ist ja das, was Sie jetzt brauchen. Aber haben Sie das Gefühl auch, dass Sie wissen, wo Sie danach selbstständig suchen könnten, weil zukünftig, wenn Sie arbeiten, dann haben Sie ja keine Berufsschule mehr oder keinen Meister, der Sie dazu anleitet. Also das wären auch Ausbildungsinhalte, die man eigentlich selbstständig lernt und selbstständig auch zu den Inhalten kommt, die man braucht.
Durchaus. Also man kommt auch selbstständig heran, man kann selbstständig daran arbeiten. Also man kommt irgendwie immer an Informationen, selbst danach. Man kann danach seine eigene Website aufbauen, seine eigene Firma. Man hat wesentlich viel mehr Möglichkeiten, wo man arbeiten kann. Allein, weil man ja durchgehend am Computer arbeitet und in jedem Gebiet vielleicht jetzt mal rein arbeitet.
Danke, Herr Rico. Möchte sich sonst jemand äußern?
Ich bin sehr gerne.
Jawohl, das ist ja.
Ich kann sagen, dass ich mit meiner Ausbildung sehr zufrieden bin. Ich habe die Möglichkeit, möglichst viele verschiedene Bereiche in meiner Ausbildung reinzuschnuppern. Und hätte ich davon gewusst, auch vorher schon ein Praktikum in meinem Betrieb machen können, als Vorbereiter für die Ausbildung. Und ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich mich, selbst wenn ich nicht übernommen werden sollte, sehr gut gebracht habe für das Buch geben.
Danke, Frau Führer. Weitere Wortmeldungen?
Also ich kann das bestätigen bei mir in der Ausbildung. Also ich würde jetzt sagen, dass ich vorbereitet bin, auch selbstständig auf dem Platz in meiner Firma zu sitzen. Bei mir ist das private Gründe einfach, dass ich nicht übernommen werden wollte. Ich hatte aber das Angebot bekommen und auch sogar mit Stellen Auswahl, sag ich mal, sogar mehrere Stellen, die mich da angefragt hatten. Und ich denke, es kommt aber auch immer ein bisschen auf den Auszubildenden selbst an. Also ich habe zum Beispiel 3 Kollegen, dabei das ganz anders und es kommt auch immer darauf an, wie man selbst sich vorbereitet und wie man auch selbst auf die Kollegen zugeht und bestimmte Sachen nochmal hinterfragt, weil ich weiß zum Beispiel genau, nach 2 Jahren stehe ich alleine da und muss das, was meine Kollegen im Moment machen, dann auch können. Und dann frage ich lieber nochmal nach und bereite mich darauf vor. Und ich fühle mich aber auch gewappnet auf die nächsten, sage ich das mal, 24 Jahre und habe mich auch vorab schon mal über die Weiterbildungsmöglichkeiten informiert, um auch so auf dem neuesten Stand zu bleiben einfach.
Mhm. Danke sehr, ich habe vorhin da Frage, wolltest du auch noch äußern?
Ja, ich kann das auch, sagen, ich bin sehr froh, dass ich hier bin und dann zu meiner Kindheit, zu meine Kinderheit zu erreichen und ja, das sehr bedankend von Ihnen.
Mhm. Dankeschön, von der Frage. Frau Schulter, haben Sie noch Nachfragen?
Wenn es kein anderer von den Grünen gibt, dann würde ich gerne noch eine Frage stellen, die wiederum eher dann den Übergang in die Ausbildung betrifft. Und da wäre meine Frage, wie eigentlich die Diskussion war, als Sie Ihren Freunden, Freundinnen mitgeteilt haben, was für eine Ausbildung Sie machen wollen. Also was war wichtig für die Ausbildungswahl? Waren es wirklich nur die eigenen Interessen oder wie wird darüber diskutiert heutzutage unter jungen Leuten?
Danke sehr, Frau Bürger. Wer möchte antworten?
Das war bei mir ziemlich extrem. Ich habe Fachab für Sozialwesen eigentlich gemacht und hätte mich dann aber dafür entschieden, halt diese Ausbildung zu beginnen. Und viele Leute kamen dann so, das passt auch gar nicht zu dir und muss doch lieber studieren. Und ja, habe mich aber dann trotzdem dafür entschieden, weil ich wollte das machen und deswegen haben wir das dann egal.
Danke, Frau Kohn, einfache Meldungen.
Ja, ich würde gerne. Die Diskussion an sich gab es keine. Es war einfach so, ja, ich habe hier und die Ausbildung angefangen und dann so, ja, cool, was machst du da so? Ja, das und das und soziale Netzwerke, Website auf dem aktuellen halt. Und ich habe mich auch eigentlich nur dafür entschieden, weil erstens, es war gerade offen, ich habe es auch bekommen. Und zweitens, es ist halt ein aktueller Beruf, der auch aktuell bleiben wird in nächster Zeit erstmal. Und der vertritt auch so gesehen meine Interessen. Natürlich sind meine Interessen auch sehr weit gefächert. Aber, ja, im Großen und Ganzen, man nimmt meistens, was man kriegen kann.
Okay, Herr Wiesner, noch eine Wortmeldung?
Ja, mach du ruhig.
Eine Erfahrung,
ja. Ja. Meine Freundin sind in Iran und wir haben oft Kontakt. Sie fragt dann immer, ja, Nina, was machst du da? Sie ist in Deutschland und was machst du? Fast 10 Jahre bin ich in Deutschland. Ich sage immer, jedes Jahr sage ich immer, ja, ich lerne, ich gehe zur Schule und dann. Aber sie machen gerade Studieren. Das hört mich auch, dass meine Freundin immer so trotzdem und ich habe dieses Jahr entschieden mich, dass ich in diesem meine Kindheit eine Berufsausbildung machen. Ja, und dann habe ich gedacht, ja, das letzte Sprache am besten ist mein Ziel und ich kann darauf Erfolg haben. Und
das ist alles gut. Okay, und auf 18 wird gleich, was im ganzen Gemälde hatten, ist auch
Schule.
Oh, Schule.
Ja, also ich kann mich auf jeden Fall anschließen, dass es leider noch ein bisschen so ist, dass man immer die Erwartung hat, wenn jemand gut gerufen hat oder irgendwie sehr
gut in der Schule ist, dass man dann auch erwartet, dass derjenige studiert oder eben auch auf Gemeinden geht. Und was bei uns aber auch ein großer Faktor war, ist, dass manche Berufe im Fortgeschrittenen und Zeitalter ja auch einfach mal veraltet sind. Ich wollte zum Beispiel sehr gerne Tourismusfachfrau werden und habe daran auch sehr lange festgehalten, weil ich wusste, das würde mich erfüllen, das möchte ich machen. Und dann musste ich aber auch einfach einsehen, dass das leider kein sicherer Beruf mehr ist und dass das leider mit dem Internet zu fortgeschritten ist und dass wahrscheinlich also Berufe nicht mehr so lange in der Zukunft sein werden.
Vielen Dank. Ja. Keine weiteren Hauptmeldungen mehr gibt, dann frage ich unsere Frau Völker, die noch eine Nachfrage hat.
Walter Rosenheimer,
wunderbar. Ja,
super. Solange ich noch irgendwie drin hänge. Ich habe noch eine kleine Frage. Wir haben uns als Grüne auch natürlich sehr darüber gefreut, dass das Thema Umwelt in dieser Umfrage so eine recht große Rolle gespielt hat. Und mich würde noch mal interessieren, was eure Vorstellungen sind, zum Thema Digitalisierung und auch in Bezug auf Umwelt, kann es irgendwie dazu beitragen, dass man da umweltbewusster handelt? Vielleicht noch mal ein paar Sätze dazu, falls es nicht schon besprochen wurde, weil ich leider, wie gesagt, hier im Zug immer wieder rausgefallen bin. Vielen Dank, Herr Kaufmann.
Herr Frau Rosenheimer, das war in der Tat noch kein Thema. Insofern, da möchte ich mich nochmal äußern zum Thema Umwelt.
Dann darf ich da anfangen. Also ich glaube schon, dass das eine Chance sein kann, die Digitalisierung gut für die Umwelt zu sein, wobei es natürlich auch da immer die kritische Frage ist, ob es jetzt viel nachdem, wie es halt genutzt wird, ob jetzt neue Geräte hergestellt werden müssen, ob das jetzt auf lange Sicht, das ist wahrscheinlich auf jeden Fall der Sorge. Ich denke aber, dass das auf jeden Fall einen guten Punkt, guten Diskussionsanfang bieten könnte, gerade um halt auch Jugendlichen in der Schule schon zu sensibilisieren. Also ich denke schon, dass es dort auf jeden Fall Chancen gibt.
Mhm. Ungefähr? Dann musst du dich noch äußern.
Ich denke auch, dass es da große Chancen gibt, gerade zum Beispiel auch Homeoffice ist eigentlich schon eine Chance. In meinem Beispiel ist es so, dass ich 70 Kilometer auf die Arbeit fahre hin und zurück. Und den Weg könnte ich ja praktisch in meinem Auto schon sparen, wenn ich einfach mal einen Tag im Homeoffice arbeite oder auch nicht in der Schule anwesend sein muss, physisch zumindest. Und ich denke auch, dass es mittlerweile eventuell Software geben kann, die auch dann Maschinen eventuell besser machen lässt oder einfach sich gewisse Dinge sparen lassen, was die Emissionen angeht. Aber ich denke, mit dem Homeoffice gerade jetzt nach der Corona-Zeit ist schon mal ein großer Schritt in die richtige Richtung getan. Und was mir auch aufgefallen ist, ist gerade jetzt, dass auch viele, viele aufs Fahrrad nochmal umgestiegen sind.
Danke, Fair. Und vielleicht noch jemand abschließen.
Ich würde dann einfach mal einwerfen, also es ist ja die große Frage, dass die Diskussion auch schon sehr oft, natürlich, wenn man sich den ganzen Papierkram, sage ich jetzt mal auf Deutsch, sparen würde, also meine Hefte in der Schule oder auf Arbeit sind teilweise so dick, waren in der Oberschule, und es wäre natürlich klar, man würde so viele Bäume wahrscheinlich am Leben lassen. Allerdings ist dann aber auch immer die Sache, es wird ja erwiesen, dass man sich Sachen zum Beispiel besser einkriegt, wenn man sie handschriftlich aufschreibt oder wenn man sie so durchgeht. Das vielleicht auch mit Lehrbüchern. Lehrbücher sind so schwer und so teuer und werden auch tatsächlich gar nicht oder nur ein bisschen benutzt. Dann ist aber halt die Frage, ob da stecken ja auch ein paar Werte drin, also wirklich sich so ein Buch aufschlagen. Und ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen altmodisch, verstehe aber auf jeden Fall den Ansatz, dass man dann ohne dieses Lehrbuch jetzt eine Tablet- oder E-Book-Version auf jeden Fall umweltsparender, umweltschonender wäre.
Dürfte ich das lassen, obwohl die Zeit abgelaufen ist?
Aber ganz kurz
zu mir. Ich wollte gerade sagen, dass ich glaube, dass die Lehrbücher die einzige Problem sind, weil die werden ja auch immer weiter benutzt jedes Jahr. Das heißt, da würde ich persönlich gar nicht den Bedarf sehen, unbedingt auf E-Books umzusteigen. Zumindest nicht drastisch.
Ja, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, damit sind wir am Ende unserer Anhörung angekommen. Wir sind, wir hätten, glaube ich, noch eine mindestens eine Stunde weiter diskutieren können. Ich darf mich ganz, ganz herzlich bedanken bei Ihnen, Frau Jafari, Frau Fest, Frau Würmer, Frau Vogel. Den Namen der guten Mitarbeiter habe ich jetzt gerade nicht mehr in Erinnerung. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie dabei waren für die Vorbereitung, für die wirklich wunderbare Diskussion. Sie haben sich voll angepasst, ich finde, völlig unerschrocken und souverän hier
die Fragen beantwortet, pariert und das alles auch wirklich schön im Team, die da zu Wort gekommen hat, sich eingebracht. Ganz, ganz herzliches Dankeschön. Ich möchte wirklich sagen, das war etwas jugendlicher gesprochen, große Klasse. Ja? Also ganz, ganz herzliches Dankeschön Ihnen allen. Ich darf Ihnen was sagen, dass Sie ein kleines Paket mit Informationsmaterial und auch ein kleines Geschenk noch erreichen wird. Einen Becher zum Beispiel, ich weiß nicht, wollte jemand diese Kamera halten, damit Sie es auch sehen. Also man ist ein Bundestagsbecher. Okay, Trainer gibt es noch nicht, aber ja, also jedenfalls, Sie werden sich überraschen. Und ich darf auch ankündigen, dass wir gerne diese Reise, die ja eigentlich verbunden war mit Ihrer Einladung, vor Corona-Zeichen, gerne nach Möglichkeit im nächsten Jahr nachholen wollen. Ein kleiner Besuch in Berlin und ich hoffe, dass wir uns da dann auch nochmal begegnen. Bei mir dann nicht eine große Rolle, aber jedenfalls neue Vorsitzende, wie auch immer die neue Vorsitzende. Das sollte irgendwie möglich sein. Und von daher, diese gucken, ob das Fest und das was ich ja, okay, sehr spannend. Ja, also, ganz herzlichen Dank nochmal Ihnen alles Gute, vor allem jetzt auch für die Ausbildung alles Gute, dass Sie Ihren weiteren Lebensweg machen Sie was draus. Toll, dass Sie sich für diesen Weg entschieden haben. Wir stehen alle hinter Ihnen und von daher alles, alles Gute und auch ein Stefan auch nochmal ein herzliches Dankeschön. Abschließend darf ich noch darauf hinweisen, für alle die, die jetzt auch mit den Auslassungsfragen noch Fragen hatten, es gibt am Mittwoch um 16 Uhr ein Treffen nochmal mit Stefanow, an dem Sie sich auch beteiligen können, virtuell, dass ich möchte, von den Mitgliedern der Kommission. Und das wird natürlich auch nochmal in die den Endbericht einfließen. Also Mittwoch 16 Uhr wird in Fernland möglich, ich bitte dann Sekretariat melden. So, dann sollen wir den Tagesordnungspunkt damit schließen. Und Sie dürfen, ja, Sie können sich ausmachen, Sie dürfen mal kein Weg auch drin bleiben, wie Sie möchten, ja? Okay. Gut. Ja, dann würde ich jetzt zum Tagesordnungspunkt 8, Tagesordnungspunkt 2 kommen und zwar unserem zweiten Tagesordnungspunkt, der sich jetzt mit den Auswirkungen der Corona-Krise auf die berufliche Bildung beschäftigt. Am 27. Mai haben sich die Obleute der Fraktionen darauf verständigt, dass wir in einer Sondersitzung über die Auswirkungen sprechen. Wir haben dafür die sachverständigen Mitglieder der Kommission gebeten, auf 5 Perspektiven bezogen, jeweils gemeinsam mit einen kurzen Diskussionsinput zu geben. Wir haben es hier auch heute vorgesprochen. Pro Team sollen nur maximal 2 Personen vortragen. Wir hören Beiträge der Arbeitgeber, der Gewerkschaften, der Kammern, der Berufsschulen und auch der Wissenschaft. Für die Beratung stehen insgesamt 60 Minuten zur Verfügung, also wir versuchen nach kurz nach halb fertig zu sein. Die Inputs sind 30 Minuten vorgesehen, jede Perspektive 5 Minuten, die Wissenschaft in diesem Fall 10 Minuten. In der anschließenden Fraktionsrunde erhält jede Fraktion die Möglichkeit, in 3 Minuten Redezeit dann nochmal Nachfragen zu stellen am gegebenen Fall. Sind Sie damit einverstanden? Das sehe ich. Ich darf übrigens sagen, dass ich mich freue, dass die Bundesregierung das Kabinett in der letzten Woche dieses Ausbildungsprogramm Ausbildungsrecht sichern verabschiedet hat, dass ja nun auch eine Reaktion ist auf die Corona-Krise und das nochmal die Unterstützung von Auszubildenden im Jahr 2021 bis zu 500 Millionen Euro zur Verfügung stellt. Das vielleicht noch das Protokoll. Ja, dann würden wir, wenn ich keinen Widerspruch kenne, jetzt zu den Inputs kommen. Wir beginnen mit der Arbeitgeberseite und die Arbeitgeberseite haben den Input vorbereitet von Dr. Donner, Herrn Feiler und Herr Feiler das Vortrag. Gutes
Jahr. Ja, vielen Dank, Herr Kaufmann. Es ist in der Tat hervorzuheben und es ist nicht daran angetragen, dass wir die Möglichkeit haben, hier in der Enquete-Kommission uns jetzt einzunehmen und über die aktuelle Auswirkung der Pandemie zu sprechen. Und in der Tat haben Frau Dorn und ich das intensiv vorneweg diskutiert und wir haben uns auch verständigt, dass sie heute ja nicht da ist, dass ich das entsprechend übernehme, vorzutragen. Ich denke, dass wir in den letzten Tagen, Wochen und mittlerweile Monaten gesehen haben, dass vieles mit so einem Trendlauf erscheint, was wir zum Teil vorher schon geahnt haben oder auch gewusst haben. Das sind oft viele praktische Fragen, das sind Fragen der Digitalisierung und wir sehen, dass da einiges schon sehr gut klappt, aber einiges längst überfällig ist und in der Umsetzung eigentlich schneller gehen muss. Und ich glaube, wir können jetzt schon, das kann man sagen, daraus lernen, durchaus Mut zu haben. Und Digitalisierungsschritte zu gehen, die wir vor einigen Monaten noch nicht für möglich gehalten haben. Und jetzt wird es natürlich zum Anlass und nehmen und es nach vorne bringen. Das Programm, wo ich gleich nochmal im Einzelnen spreche. Also es geht darum, dass wir alle miteinander an einem Strang ziehen, um die Digitalisierung insbesondere jetzt auch in dem Bereich der Außenweiterbildung mit einem Schub zu sehen. Das ist auch schon die erste Frage. Was kann man da aktuell sehen? Ich glaube, das Einzige, das Erste, was ich sagen würde, ist, wir müssen mehr, und das ist auf der nächsten Seite, auch einschreiben, dass wir einfach auch fachlich in der Lage sind, Dinge digital zu vermitteln. Digitalisierung hat in vielen Bereichen ja bereits stattgefunden, das ist doch bei den großen Firmen, wenn sie sich Handwerksberufe, kleine, mittlere städtische Unternehmen anschauen, was da heute alles in digitalisierter Form erledigt wird, das ist schon enorm und deswegen stellt sich da die Frage, was muss getan werden, dass wir da überall auf gleichem Level sind, gleiche Ausgangsposition sind, ob das Formate sind zum digitalen Lehren und Lernen. Und ich glaube, was wir sehen, dass die Digitalisierung heute nach vorne eher eine Normalität werden soll, in der Ausbildung, in der Schule und in allen Bereichen. Und ich glaube, deswegen müssen wir hier erstens dafür sorgen, dass wir auch alle Dinge digital zur Verfügung haben. Auch das haben wir heute gerade eben nochmal zum Ausdruck gebracht. Wir brauchen dann auch einen Gleichklang in dem Potenzial. Das heißt, dass alle das sind nun mal verschiedene Beteiligte, am Ende des Tages auf gleichem Level sind und dass parallel auch die Digitalisierungskompetenz zu entwickeln ist. Und vielfach haben wir ja gesehen in den letzten Wochen, Monaten, dass viele ins kalte Wasser geworfen worden sind und innerhalb kürzester Zeit eine Digitalisierungskompetenz aufgebaut haben, beziehungsweise technische Voraussetzungen geschafft haben, auch Qualifizierungsvoraussetzungen geschafft haben. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir alle miteinander beweisen, dass wir jetzt diese Ausgabe vorantreiben müssen. Das sind nicht nur die Schulen oder die Kammern oder die Politik gefordert, das sind auch wir als Unternehmen gefordert, die Voraussetzungen zu schaffen. Und ich bin sehr froh, dass wir am Beispiel der Deutschen Bahn im vergangenen Jahr im Frühjahr entschieden haben, dass wir alle, und zwar alle Beschäftigten in Deutschland, mit dem digitalen Endgerät ausstatten. Und das sind natürlich Voraussetzungen, hohe Investitionen, aber um an der Stelle auch tatsächlich voranzukommen. Und wenn wir heute sehen, was wir da an Notwendigkeit haben, glaube ich, ist es wichtig, dass wir auch Plattformen schaffen, auch Bundesländer übergreifend Plattformen schaffen und dass wir die digitalen Formate einfach schneller zur Verfügung haben. Die zweite Frage, wie kann eine Vertiefung der digitalen Spaltung vermieden werden? Ich glaube, das ist wichtig, dass wir auch hier sicherstellen müssen, durch Know-how, aber auch durch finanzielle Mittel, dass es am Ende nicht abhängig ist, davon, aus welchem Elternhaus ich komme oder welches Umfeld ich habe, welche soziale Herkunft ich habe. Alle Beteiligten müssen auch teilhaben können an der Frage der Digitalisierung und einem Digitalisierungspakt. Und da darf sich eigentlich niemand auf Rechnung können. Ich glaube, das haben wir auch gesehen, dass so eine Situation auch die Möglichkeit eröffnet, weil man eben nicht mehr so nah dran ist, so eine andere Form der Kommunikation, eine andere Form des Miteinanders besteht, dass wir dort auch lernen müssen, mit der digitalen Nähe, aber auch ganz anders umzugehen. Und das beginnt eigentlich schon im frühesten Schulalter, dass wir dort auch lernen zu lernen und dass wir das auch in den Rahmenbedingungen mit einbeziehen. Die dritte Frage, wie kann aus der Situation Lernen auf künftig sieben besser vorbereiten? Ich glaube, da gibt es kein One-Size-Fits-All. Ich glaube, da müssen wir uns auch durchaus immer nach vorne bewegen. Wir haben jetzt auch die Chance, diesen Gestaltungsspielraum, der sich eröffnet, auch tatsächlich auszuformen. Und ich glaube, da können wir alle miteinander viel tun. Gerade auf die Praxisbezogenheit. Wenn ich nochmal Bezug nehme auf die jungen Schülerinnen und Schüler ausgebildet von gerade eben, wo ihr gesagt, es kommt darauf an, dass ich sehr früh in die Praxis mit einbezogen werde. Also schon während der Schule auch Praktika zu machen, Unternehmensbezug zu kriegen und gleichzeitig aber auch die Kompetenz zu entwickeln, dass wir stärker in Selbstlernkompetenz gehen und dass das alles auch mehr und mehr zum normalen Lebensbestandteil bekommt. Um dieses Modewort, das neue Normale, jetzt nicht unbedingt nach vorne zu rücken. Aber ich glaube, da bekommt vieles mehr eine Selbstverständlichkeit, wie wir das in der Vergangenheit hatten. Und es geht immer noch um die Frage zum Zugang. Zugang zur Digitalisierung, Zugang zum Netz. Und ich glaube, auch das ist eine richtige Entscheidung der Bundesregierung und auch des Bundestages, letztlich die Digitalisierung nach vorne zu treiben, den digitalen Ausbau zu pushen. Weil das ist ja letztlich auch das Rückgrat, um dieses Know-how auch zu transportieren. Das muss getan werden, um den Anteil der offenen Unternehmen nicht zu gehen. Sie haben es erwähnt, Herr Kaufmann, es geht um das Bundesprogramm Ausbildungsplätze sichern. Und es sind so eine Reihe wirklich guter Instrumente geschlossen worden. Und das geht ja durch alle Bereiche hinweg. Wir sehen, dass heute ganze Branchen sich aus der Ausbildung zurückziehen und die Beute minimieren. Aber ich sehe das auch bei großen DAX-Unternehmen, die da jetzt in bestimmten Formen in der Reduzierung gehen. Ich denke, da müssen wir sehr aufmerksam sein, weil an der Stelle ja auch die Frage der Zukunft und die Frage auch des gesellschaftlichen Zusammenhalts mit erschienen wird. Und deswegen braucht es hier nicht nur jetzt im Augenblick, sondern auch in den letzten Jahren eine gute Beobachtung, ein gutes Monitoring und zu sehen, wo es dann auch steuert. Wir kommen, so sind wir der Überzeugung, auch den Kammern eine große Bedeutung zu, wenn auch für die Beobachtung entsteht, dass bestimmte Firmen, die viele Jahre ausgebildet haben, die plötzlich durchziehen, da nachzugucken, was man tun kann, ob man da Programme schaffen kann, ob man unternehmensübergreifende Ausbildungsprogramme schaffen kann. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass wir dieses Programm jetzt haben, dass wir es aber auch weiterentwickeln und da nicht stehen bleiben. Und ich denke, die Maßnahmen, die jetzt beschlossen worden sind, die müssen jetzt auch konsequent umgesetzt werden. Wir sehen es hier auf dem Chart, die Sicherstellung der verschlossenen Abschlussprüfung, weitere Öffnung, dann auch für Berufsschulen und die stärkere Nutzung von Einstiegsqualifikationen als widerstrebige gestartete Ausbildung. Auch das haben wir in der Enquete-Kommission, aber auch in den verschiedenen Untergruppen mehrfach diskutiert. Ich glaube, das ist wichtig und ich will es nochmal betonen. Da kann man nicht immer noch die anderen zeigen, sondern alle Beteiligten sind gefordert. Und da wollen wir gerade auch als Arbeitgeber, das betonen, auf Abschlussprüfung unserer besonderen Rolle in der Wirtschaft gerecht werden und da auch unseren Beitrag leisten. Wie kann man Kontinuität und Sicherheit in die Ausbildung bringen und das Prüfungswesen krisenfest machen? Ich glaube, hier ist auch an der Stelle zu sagen, auch das haben wir im Zwischenbericht mit der Enquete-Kommission diskutiert, dass es da Rahmenbedingungen braucht, sowohl in der Bereitstellung und Einsatzes in der Kontinuität von Ausbildern, aber auch von Prüfungspersonal, um dann auf der Stelle auch tatsächlich das Prüfungswesen digitaler Form voranzutreiben und es damit auch ein Stück weit krisenfest zu machen. Hier möchte ich auch betonen, dass wir auch in enger Abstimmung mit den Sozialpartnern, in dem Fall auch mit den Gewerkschaften, einen engen Schulterschluss haben. Auch das ist von Bedeutung. Auch das ist von Bedeutung für die Zukunft. Das hat sich auch in der Vergangenheit immer bewährt. Ich glaube, das sind wir als Deutschland auch sehr Vorzeigeland in der Frage der Ausbildung. Und diese Stärken, die wir da haben, die sind jetzt auch schleunigt, in die digitale, die neue Zeit mit rüberzunehmen, um den Schulterschluss aller. Und das sind auch ein gewisses Grund, wenn ich hier quasi mit dem Arbeitgeber spreche, auch wir gefordert und wollen unseren Beitrag entsprechend leisten. Soweit den kurzen Einblick zu dem Impuls von Frau Dorn.
Ja, herzlichen Dank, Herr Feiler. Die Präsentationen sind im Übrigen alle unsere Kommissionsdrucksache 19/28/89 folgende auf abrufbar. Ja, wir sehen schon, die 5 Minuten waren sehr knapp besessen. Ein ehrgeiziges auch klar, das Kummer war, wie es bei den anderen Präsentationen dann funktioniert. Die Berufsschule ist schon gut.
Ja. Okay. Eine Rückmeldung?
Ja,
wunderbar. Also, dann lege ich gleich los, die Perspektive der Berufsschulen. Zwei beziehungsweise drei Bemerkungen vorab. Die besondere Situation der berufsbildenden Schulen ist im Vergleich in den vergleichbaren Situationen mehr zu berücksichtigen, als es jetzt aktuell bei der Corona-Krise der Fall war. Weil im Mittelpunkt aller Überlegungen und Entscheidungen beim Bund und bei den Ländern standen, wie so oft in der Vergangenheit, vor allem die allgemeinbildenden Schulen. Nur zwei Stichworte, die wir deutlich vermisst haben in der Diskussion. Wir haben vielfach Schulzentren mit mehr als 2000 Schülerinnen und Schülern und wir haben enorm große überregionale Einzugsgebiete. Das hat uns nicht leicht gemacht, mit den Rahmenvergaben des Bundes, vom Bund und vom Land individuelle Wege zu finden. Die Grundlage der folgenden Ausführungen sind auch entstanden aus Rücksprachen mit den Kultusministerien der Länder Bayern, Hessen, Hamburg und Nordrhein-Westfalen. Das wollte ich an dieser Stelle vorab betonen. Wir können auf einer Auszugsseite die Punkte spiegeln, in der Hoffnung, die 5 Minuten halbwegs zu halten. Zur Frage der dauerhaften Integration des Digitalisierungsschubs. Hier sehen wir vor allem Bedingungen bei der Etablierung von interaktiven Gesamtunterricht mit digitalen Hilfsmitteln als konstitutive und verbindliche Option des Unterrichts an berufsbildenden Schulen mit klar definierten Zielsetzungen. Wir brauchen eine langfristige Finanzierung der Digitalausstattung von berufsbildenden Schulen, darauf wird Frau Dr. Gabade nochmal eingehen. Und wir brauchen die Bereitstellung von leistungsfähigen, datenschutzrechtlich abgesicherten und professionell gehosteten Softwarelösungen. Darüber hinaus geht es um die Aufbereitung von Unterrichtsvorbereitungen zur digitalen Aufwertung und Didaktisierung sowie um die Digitalisierung von Lehr- und Lernmaterial der Schulausstattungen durch Verlage, Lehrmittelhersteller, die Nutzung und die Weiterentwicklung von OER-Materialien. Das sind Bedingungen, die wir aus unserer Sicht unbedingt brauchen. Zur Frage der Sicherung von Chancengleichheit bei der Teilnahme am Distanzunterricht. Bedingungen unter anderem die Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit mobilen Endgeräten, also zum Beispiel Notebook und Tablet, auf Leihbasis bei Schülerinnen und Schülern in der Berufsvorbereitung und in Vollzeitschulformen. Es geht aber auch darum, dass mobile Endgeräte für Auszubildende durch Ausbildungsbetriebe bereitgestellt werden. Das können die Schulträger finanziell einfach nicht leisten. Ein weiterer ganz zentraler Punkt ist die klare Zeitstruktur im Distanzunterricht, die an den Präsenzunterricht angelehnt ist, idealerweise sogar den Stundenplan 1:1 umsetzen. Hier sind Koppelungsmodelle dringend nötig. Wir brauchen die Bereitstellung von bedarfsgerechten Lernumgebungen im Ausbildungsbetrieb beim Distanzunterricht sowie Zeitfenster für die Bearbeitung von lernortverbindenden Aufgaben. Darüber hinaus die Kooperation der Berufsschulen mit zuständigen Stellen bei der Berufseinstiegs, gemeint zum Beispiel Berufseinstiegs- und Ausbildungsbegleiter, die Agentur und so weiter, zur Begleitung von Auszubildenden mit Förderbedarf, sodass es eben nicht dazu führt, dass die Schüler zu sehr abhängen. Und damit übergebe ich an Frau Dr. Gabade.
Ja, ich führe rüber zur nächsten Folie. Wir haben überschrieben mit den Erkenntnissen aus der Krise und von den Erkenntnissen für die Zukunft. Und eins ist ganz entscheidend, nur dann, wenn ich die Schülerinnen und Schüler erreichen kann, dann kann ich auch im Grunde die richtige Vorbereitung und Begleitung machen. Das bedeutet, die zentrale Bedeutung digitaler Kompetenzen, neben Lesen, Schreiben, Rechnen, würde für das Alltags- und Arbeitsleben. Das ist, glaube ich, die Erkenntnis, die wir alle daraus ziehen müssen. Wir haben es eben aus der Diskussion mit den Teilnehmenden von Tetralog auch mit gehört. Und wenn man das genau sich anschaut, dann ist eben das, was als Distanz- oder Fernunterricht bezeichnet wurde, nicht etwas, was eine Art Rückfallebene nur sein sollte, sondern es ist eigentlich die Grundlage für eine, man könnte sogar sagen, neue Lehr- und Lernkultur. Dass wir nämlich ortsunabhängig eine Qualität erreichen, die es dann auch den Schülerinnen und Schülern und Auszubildenden, die etwas weiter weg sind, ermöglicht, ganz konsequent am Unterricht teilzunehmen und dann auch entsprechend erreicht werden und begleitet werden. Das bedeutet, der regelmäßige Präsenzunterricht zum Austausch und sozialen Lernen ist sicherlich weiter notwendig, aber alle weiteren Elemente müssen systematisch zusammengebracht werden und natürlich auch die Leistungen, die in diesem Distanzunterricht erfasst werden, in die Leistungsbewertung eingehen. Und wenn man dann nochmal eine Folie weitergeht und einmal mal schaut, welchen Beitrag können die berufsbildenden Schulen eigentlich zur Überwindung der aktuellen Krisensituation leisten, dann sehen wir da vor allen Dingen die Abstimmungsgespräche mit den Ausbildungsunternehmen, mit den zuständigen Stellen. Denn das ist eben auch im Vortrag von Martin Saaler mit angezogen, wenn es im Moment der Fall ist, dass Ausbildungsbetriebe beispielsweise insolvent gehen oder dann Auszubildende sich neu orientieren müssen, dann müssen Berufsschulen natürlich ihren Beitrag leisten und in der Beschulung vorangehen. Wichtig ist aber, dass man schnell wieder einen Ausbildungsbetrieb findet. Und deshalb diese Koordination untereinander ganz maßgeblich ist. Und das, was vielleicht an der einen oder anderen Stelle eingeübt ist, auch wirklich jetzt zum Zuge kommt, sodass man dann übergreifende Plattformen nutzt, dass man die Lernungskooperation nutzt und vor allen Dingen auch, ich sag mal, Brückenangebote macht, sodass die Auszubildenden wirklich in Ausbildung bleiben oder auch neu da rein sind, wenn wir an den Bereich Übergangsschule berufen denken. Und wenn man dann die Zukunftsfähigkeit der Ausbildung über die Krise hinaus noch einmal anschaut, das ist unsere letzte Folie, geht es uns darum, wir haben im Wording über den Digitalpakt 2 mit der entsprechenden Ausstattung und die Möglichkeit des Digitalpakt 3 dann auch entsprechend die IT-Wartung mit in die Schulen zu bringen. Das wird ein ganz wesentlicher Schritt entsprechend sein. Natürlich auch dann die Fortsetzung der Finanzierung muss diskutiert werden. Andere Elemente, die eben auch angesprochen wurden, wie die Weiterentwicklung des Prüfungswesens oder die Schaffung von mehr Möglichkeiten, Prüfungsklassen auch kumulativ und digital zu erbringen,
wurden eigentlich eben schon mit dem Vortrag der Adaptiva auch benannt. So viel vielleicht von der Vortragsleitung.
Ganz herzlichen Dank, Frau Gabarin, Herr Dierschädel, auch für die kompakte Darstellung. Jetzt kommen wir zur dritten Perspektive, da gibt es die Perspektive der Kammern, vorbereitet von Herrn Dr. Berg und Herrn Dr. Baum. Es beginnt Herr Dr. Berg und erteilt sich die 5 Minuten mit Herrn Dr. Baum. Herr Dr. Berg, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Kaufmann. Ich hätte einen kurzen Einblick geben in die Ausbildungssituation in Agrarberufen. Wie Sie bereits wissen, sind wir im Moment, was Ende Mai angeht, bei -20%, was die Einzahlung von Ausbildungsverhältnissen angeht. Wir führen gerade eine Umfrage durch, die auch darauf hindeutet, dass die Zahl der Ausbildungsangebote in diesem Jahr um rund 15% zurückgehen könnte durch die Krise. Viele Unternehmen sind in dramatischen Liquiditätsengpässen und sehen auch bis 2021 keine Rückkehr zur Normalität. Das bremst natürlich auch die Möglichkeiten zur Ausbildung. Gleichzeitig gibt es den Nachholeffekt, an dem wir im Moment gemeinsam arbeiten, um sozusagen die Berufsorientierung, die ausgefallen ist in den letzten Monaten, noch zu meistern und Betriebe und junge Menschen zusammenzubringen. Was gut ist, ist, dass bei den laufenden Verträgen nur sehr wenige über Kündigungen oder Vertragslösungen nachdenken. Da reden wir vielleicht um 1%. Und von daher sind wir eigentlich zuversichtlich, dass wir über verschiedene Formate, nicht nur Betriebe und Unternehmen, sondern auch Azubis und Schüler, Eltern und Unternehmen zusammenbringen können, Informationen nachholen können, die jetzt die letzten Wochen und Monate nicht stattgefunden hat. In unserer eigenen Lehrstellensorte sind auch immer noch 40.000 offene Stellen zu verzeichnen, die natürlich besetzt werden können, auf die wir stark hinweisen. Und an dieser Stelle gibt es auch in dieser Börse die Möglichkeit für Azubis sich zu melden, falls ihre Betriebe von Insolvenz betroffen sind, sodass wir dann das vorhin schon angesprochene Thema, sozusagen die Vermittlung in andere Betriebe auch schnell angehen können. Was wichtig ist, was wir in der ersten Runde jetzt gemacht haben nach Corona, ist das Nachholen der Ausbildungsprüfung, 200.000 schriftliche Prüfungen in der letzten Woche. Ein riesen logistischer Aufwand, auch angesichts von strengen Hygieneregeln, die wir gleich so bundesweit einhalten konnten. Also auch in den Hotspots wie Coburg, Göttingen, Bremerhaven, wo das zwischendurch mal schwierig war, ist es gelungen. Dafür auch ein Dank an die ehrenamtlichen Prüfer von der Arbeitgeber-Arbeitnehmerseite, auch den Berufsschulen, ohne die das so in dieser Weise nicht möglich gewesen wäre. Auch aus unserer Sicht, Herr Kaufmann hat angesprochen, gibt bei den Versuchen jetzt der Vermittlung und Werbung das Paket der Bundesregierung nochmal Rückenwind und erleichtert sicherlich hier und da die Arbeit. Alleine die Pläne wird es nicht richten, aber bei denen, die auf der Kippe sind und überlegen, da wird dieses Paket helfen. Und wichtig vor allen Dingen auch die Unterstützung für diejenigen Betriebe, die in Kurzarbeit gehen müssen. Das ist ja in dem Trainingmodell oder in dem Modell der Bundesregierung auch vorgesehen. So viel vielleicht von meiner Seite eine kurze Einschätzung. Vielen Dank.
Ja, dann möchte ich gerne ergänzen und von der Seite der Handwerkskammern bzw. aus dem Handwerk berichten. Wir können im Rahmen der aktuellen Situation am Ausbildungsstellenmarkt 2 Corona-Effekte lokalisieren. Ein Effekt ist heute im Laufe des Tages schon mal angesprochen worden. Das ist die Schwierigkeit, Berufsorientierung tatsächlich an allgemeinbildenden Schulen durchzuführen. Aufgrund der Kontaktbeschränkungen sind hier viele Ausbildungsmessen, Ausbildungsveranstaltungen und so weiter ausgefallen. Der zweite Effekt ist eine große Verunsicherung der Betriebe. Herr Berg hatte angesprochen gehabt, Liquiditätsengpässe, Schwierigkeiten, Umsätze und so weiter. Das führt dazu, dass die Betriebe nur schwer über den heutigen oder morgigen Tag hinaus planen können und Ausbildung eine Zukunftsinvestition auch ist. Daraus resultierte, und das ergab eine frühe Umfrage von uns aus dem April, dass das Ausbildungsengagement zwar bei 72% aller Betriebe aufrecht erhalten werden möchte, beziehungsweise erweitert, aber 25% aller Betriebe auch angaben, dass sie da sehr vorsichtig sind mit ihrer zukünftigen Ausbildungsinvestition. Das resultierte aus dieser Verunsicherung. Unsere Vertragszahlen von Ende Mai sehen aktuell so aus, dass sie sich decken mit dem, was auch die IHK melden. Wir haben ein Minus von 18,3%, vielleicht als Vergleich. zu Zeiten der Wirtschaftskrise 2008, 2009 hatten wir ein Minus von 10,4. Nichtsdestotrotz haben wir noch eine Reihe von nicht besetzten Ausbildungsplätzen, die aber gemeldet sind. Das ist mit über 33.000 im Handwerk auch eine hohe Zahl. Die Botschaft an dieser Stelle, die ich hier ganz klar hinterlassen möchte, ist, der Markt ist angestrengt. Allerdings schauen wir durchaus auch ein Stück weit positiv in die Zukunft, sodass wir das gemeinsam auch nutzen wollten. Wieso sage ich das? Die kleinen Handwerksbetriebe rekrutieren in der Regel in den Frühjahrs- und Sommermonaten ihre Auszubildenden. Deswegen haben wir jetzt noch die Chancen, für das beginnende Ausbildungsjahr 2021 auch aktiv zu werden. Im Hinblick auf Lernen, wir lernen, dass wir als Kammerorganisation insbesondere kleinere Betriebe bei der digitalen Berufsorientierung massiv unterstützen müssen. Wir haben auch Kammern als auch Fachverbände aus dem Handwerk in den letzten anderthalb, zwei Monaten immense Anstrengungen unternommen, um digitale Berufsorientierungsangebote zu erstellen, die sich an alle Akteure richten, an Schüler, an Lehrer, an Eltern, aber auch zur Unterstützung der eigenen Betriebe. Bis hin, was für das Handwerk, für die kleinen Betriebe noch relativ wenig ausgeprägt ist, das digitale Recruiting. Das heißt also, von der Erstanbahnung bis zur Schluss des Lehrlingsvertrages bzw. des Ausbildungsvertrages, das Ganze digital zu organisieren. Das sind Maßnahmen, die jetzt verstärkt auch angegangen werden. Ich will bestätigen, auch von unserer Seite, das Thema Lernortkooperation Lernortkooperation virtuell und digital zu unterstützen, hat eine sehr hohe Relevanz. Auch das Thema Blended Learning. Wir mussten in unseren Vorbereitungskursen in den Bildungszentren massiv umswitchen, natürlich auf virtuelle Formen des Lehren und Lernens, ob das in der Ausbildung oder auch in der Fortbildung ist. Und das Thema digital gestütztes Prüfen wurde auch schon erwähnt, wird eine zukünftige Herausforderung sein, der wir uns stärker annehmen müssen, um die Punkte, die wir aus der Krise gerade mitnehmen, auch entsprechend umzusetzen. In der Kürze der Zeit vielleicht soweit von meiner Seite. Vielen Dank.
Danke sehr. Zum Schluss waren auch die Folien wieder da. Wir haben schon mal mit einem Frühstart gesehen. Dann haben sie gehängt, aber wir haben sie alle auch vorliegen. Vielen Dank, Herr Dr. Born, Herr Dr. Berg, für die Präsentation, die Kammer. Dann kommen jetzt die Gewerkschaften mit ihrer Perspektive, vorbereitet von Herrn Grioli, Frau Kennecke, Frau Kupfer, beziehungsweise Herr Grioli, Frau Kennecke und Frau Kupfer haben Frau Heinrich in der Erstellung der Stellungnahme für die gewerkschaftlichen Kommissionsmitglieder beauftragt und ich darf nun Frau Heinrich den Input geben.
Ja, herzlichen Dank, Herr Dr. Kaufmann. Ich hoffe, ich kann gut verstehen. Würde ich jetzt auch erstmal kurz was zur Situation sagen. Das neue Ausbildungsjahr steht vor der Tür und wir stecken mitten in der Pandemie. Das heißt, die Situation ist nicht einheitlich. Das Bundesinstitut für Berufsbildung rechnet mit einem Einbruch der Neuverträge von 525.000 auf bis zu 456.000 Verträge. Und die Corona-Krise könnte zudem bestehende Ungleichheiten auf dem Ausbildungsmarkt drastisch verschärfen. Während Abiturientinnen, Abiturienten sich ihren Ausbildungsbetrieb in der Regel ja selbst aussuchen können, liegt Jugendlichen mit Hauptschulabschluss schon vor der Krise die Hälfte der Ausbildungsberufe faktisch verschlossen. Das bestätigt auch ein Blick auf erste Zahlen aus dem Berufsbildungsbericht 2020, den die Bundesregierung vorgelegt hat. Nur knapp jeder zweite Hauptschüler schafft nach der Schule direkt den Sprung in die Ausbildung. Jeder dritte Hauptschüler oder jede dritte Hauptschülerin bleibt nach den amtlichen Statistiken dauerhaft ohne Berufsabschluss. Das Bundesprogramm Ausbildungsplätze sichern, das die Bundesregierung auf Basis der Allianz für Aus- und Weiterbildung entwickelt hat, kommt also jetzt gerade rechtzeitig noch vor dem Start des neuen Ausbildungsjahres und wir hoffen alle, dass es hilft, den Corona-Einbruch auf dem Ausbildungsmarkt abzumildern. Die Gewerkschaften drängen seit Beginn der Krise auf umfassende Hilfen für Jugendliche und Ausbildungsbetriebe und das jetzt 500-Millionen-Paket der Bundesregierung hat doch viele Vorschläge der Sozialpartner aufgenommen. Unter Familien, die Auszubildende aus insolventen Firmen übernehmen und sie weiter ausbilden, erhalten künftig eine Prämie. Betriebe werden gefördert, wenn sie im Verbund ausbilden.
und Firmen, die stark von Kurzarbeit betroffen sind, ihre Auszubildenden und das Ausbildungspersonal aber eben nicht in Kurzarbeit schicken, bekommen ebenfalls eine Förderung. Und ich glaube, dass wir aus der Krise zusätzlich 3 Punkte mitnehmen können. Nötig ist eine bessere schulische und digitale Ausstattung der beruflichen Schulen. Deshalb müssen Bund, Länder und Schulträger zusammen mit den Sozialpartnern echt einen Pakt zur Stärkung der Berufsschulen entwickeln, um insbesondere die technische Ausstattung der Berufsschulen zu modernisieren, die regionale Versorgung der Berufsschulen mit Berufsschulen zu sichern und gleichzeitig die Rahmenbedingungen für die Sicherung des Lehrkräftenachwuchses zu verbessern und weiterzuentwickeln. Zweitens, die duale Berufsausbildung ist grundsätzlich sehr konjunkturabhängig. Das heißt, mit wirtschaftlichen Krisen droht jeweils immer ein Einbruch der Vertragszahlen, wie auch bei der Finanzkrise und jetzt bei der Corona-Krise. Schon vor der Krise hingen die Ausbildungschancen der jungen Menschen ganz wesentlich von ihrem Wohnort, ihrem Schulabschluss und dem Pass ihrer Eltern ab. Und diese Polarisierung droht in Krisenfällen immer wieder sich zu verschlafen. Und deshalb sollte ein Maßnahmebündel bereitgestellt werden, das in erster Linie betriebliche Ausbildung stärkt, wie eben jetzt im Bundesprogramm Ausbildungsplätze sichern. Ergänzend wird aber in Krisen die duale Berufsausbildung ohne ein befristetes, ergänzendes Hochfahren der außerbetrieblichen Ausbildung nicht funktionieren. Und das sind meine letzten Sätze. Laut Berufsbildungsbericht 2020 der Bundesregierung wurden 2019 etwa 525.000 Ausbildungsabschlüsse abgeschlossen. Nur 2,7% davon waren außerbetrieblich. Und sollte diese Quote jetzt in Krisenzeiten vorübergehend auf 5% steigen, dann will ich auch deutlich sagen, wäre das kein Systemwechsel von einer betrieblichen hin zu einer Zwerchgestützten Ausbildung. Man könnte damit ein starkes Ansteigen der Ausbildungslosenquote und damit aber auch massive Investitionen in Nachqualifizierung vermeiden. Hier könnte die Ausbildungsgarantie in Österreich ein Vorbild sein. Sie wissen, Österreich hat ja auch ein duales Ausbildungssystem. Manchmal lohnt sich der Blick über die Grenze. Herzlichen Dank.
Ja, ganz herzlichen Dank für Ihnen, Frau Hanack, für die kompakte Vorstellung der Gewerkschaften. Und abschließend jetzt zur Perspektive der Wissenschaft. Wir haben sich nun viele sachverständige Kollegen zusammengetan. Also Professor Buschfeld, Professor Sloan, Professor Kohlraus, Professor Giesek, Dr. Klöß, Professor Belinski und Professor Volker. Und alle haben sich darauf geeinigt, dass der Sachverständige Professor Buschfeld das gemeinsame Statement vortragen wird. Lieber Herr Buschfeld, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank, Herr Kaufmann. Ich versuche mal, meinen Bildschirm freizuschalten. Ich hoffe, man kann ihn jetzt sehen.
Noch nicht.
Das ist schlecht. Dann muss ich mal gucken, was ich hier falsch gemacht habe. Ich sage es nochmal. Schon darauf hingewiesen, dass wir in dieser Gruppe der wissenschaftlichen Sachen Verständigen in dieser besonderen Zeit tatsächlich zum ersten Mal so zusammengearbeitet haben. Und das hat auch an sich gut geklappt, aber Sie können von uns jetzt keine eindeutigen Handlungsempfehlungen erwarten. Dafür sind wir auch zu bunt aufgestellt. Aber ich hoffe doch, dass wir mit unserem Beitrag eine Anregung geben können. 3 Dinge will ich hinweisen, kurz auch noch meine Einschätzung zu den Befunden. Dann, was ist in den Blick zu nehmen aus unserer Sicht und möglicherweise eine Empfehlung, die dann generell gilt, nämlich, dass wir gucken müssen, dass wir mittelfristig die Berufsbildung auch stärker datengestützt beobachten können. Befunde, Einschätzung. Zunächst mal hatten wir einen Punkt, dass wir sozusagen ein Papier, was Herr Klöß in einer Nachtaktion, also sehr kurzfristig zusammengestellt hat, aufgegriffen haben, in denen letztendlich auch die Maßnahmen, die jetzt beschlossen worden sind, schon vorgenommen worden sind. Und das Zweite ist, dass wir dann aber auch sagten, als Gruppe, dass wir nicht nur diesen Weg daraus denken, sondern das hat Herr Seiler eben schon gesagt, Corona als Brennglas versteht. Von daher zwei Dinge. Ja, wir müssen damit rechnen, dass die Zahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge unter 500.000 in diesem Jahr sinken wird. Und dass das auch dazu führen wird, dass in einigen Regionen und in einigen Berufen oder Branchen wir so eine Art kritische Grenze in der Infrastruktur erreichen und wir an der Stelle gucken müssen, dass wir auch Infrastrukturen jetzt nicht damit mit in Leidenschaft ziehen. Das betrifft so etwas wie Klassenkunden in Berufsschulen, aber auch eben sozusagen die Möglichkeit, Betriebe vor Ort noch irgendwie zu erreichen. Der zweite Befund geht dann in diese Richtung, dass es halt eben, wenn man jetzt sagt, wie können wir dagegen arbeiten, dass es sozusagen diese Verringerung aufgehalten wird. Und man muss ja sagen, dass ein Ausbildungsplatz oder ein Ausbildungsvertrag leichter verordnen als gewonnen ist, dann ist das sozusagen eine große Aufgabe. Dann haben wir halt eben auch den Punkt, dass wir tatsächlich in der Frage der bisherigen Strategien, wie wir jetzt für Ausbildung werben können, Stichwort Berufsorientierung, aber auch Umgang mit Insolvenzen und Abbrüchen, dass wir da eben auch neue Wege gehen müssen, die wir alle noch nicht haben. Und das Stichwort digitale Berufsorientierung und der Frage der Verbundsausbildung, aber auch der frühzeitigen Vernetzung bei Abbrüchen, sei es aus welchen Gründen. Und da sind wir digital, haben wir Entwicklungsschritt. Erster Befund. Zweiter Befund. Corona verdeutlicht wie ein Brennglas die Strukturprobleme oder Herausforderungen, die insgesamt in der Berufsbildung sind. Und daraus ist es, glaube ich, wichtig zu sagen, dass es jetzt nicht nur die duale Ausbildung ist, sondern tatsächlich in die vielen anderen Bereiche auch herein. Von daher ist Corona das Brennglas, aber auch ein Brennglas, das man auf sehr viele verschiedene Felder der Berufsbildung jeweils immer anwenden muss. Und wir wollten darauf hinweisen, dass diese Strukturprobleme ja schon länger bestehen. Mit Corona werden sie kurz-, mittel- und langfristig zu betrachten sein. Das heißt, wir haben auch, also möchten wir deutlich machen, dass es eigentlich darum geht, insbesondere auch nicht nur in diesem Jahr, sondern im nächsten und übernächsten Jahr, das in den Blick zu halten und wir insofern nicht sagen können, jetzt haben wir das einmal irgendwie umgesetzt und politische Maßnahmen ergriffen. Es wird sozusagen eine längerfristige Aufmerksamkeit auf die Berufsbildung unbedingt notwendig sein. Jetzt haben wir dann die nächste Frage gestellt, wie kann man sozusagen denn jetzt zu Empfehlungen kommen? Und unsere Antwort ist, dass wir versucht haben, in einer strukturierten Form diese Empfehlungen zu listen. Und uns war viel wichtiger, diese Struktur kurz vorzustellen und daraufhin auch einzuladen, dass man sich mit dem Papier, also der Drucksache 92, sozusagen nochmal einladen befasst, weil es eben, glaube ich, und unserer Ansicht nach möglicherweise hilfreich. Die Struktur sieht halt eben aus, dass wir eine Matrix vorschlagen, die die institutionellen Handlungsfelder entlang der Biografie ordnet und die bestimmte Perspektiven aufnimmt, so wie wir das heute auch versucht haben mit Teilnehmerinnen, Bildungspersonal. Das sind jetzt ziemlich viele Felder, wie ich jetzt in dieser kurzen Zeit nicht eines davon aufgreifen will, sondern nur darstellen will, wie wir vorgegangen sind dabei. Wir haben also dann zu jedem dieser Felder, Moment, jetzt bin ich hier falsch, eben versucht, eine Problembeschreibung abzugeben, Maßnahmen und Vorschläge summarisch zu machen und dann aber eben auch darauf hinzuweisen, welcher Informationsbedarf herrscht. Ja, das ist die Idee. Das haben wir jetzt in der kurzen Zeit nicht für die 25 Felder geschafft, sondern für die Spalten und Zeilen jeweils versucht aufzumachen. Das heißt, eigentlich haben wir pro Zeile und pro Spalte Empfehlungen gemacht, die nach dem eben besprochenen Muster von Problemdarstellung, mögliche Maßnahmen und Informationsbedarf aufgelistet sind. Man müsste das jetzt verfeinern in dem inneren Fall. Und ich gehe mal zur nächsten Folie über. So sieht dann beispielsweise jetzt hier die Zeile 5 aus. Ja, und man kann die Logik auch nicht erkennen. Es ist nicht die Idee, dass wir in der 10 Minuten jetzt die Zeilen durchgehen, sondern nur auf die Logik hinweisen und darauf hinweisen, dass wir halt eben tatsächlich für jede dieser Zeilen und Spalten deutlich machen wollen von Seiten der Wissenschaft, dass es auch viele Informationsbedarfe gibt. Und diese Informationsbedarfe bedeuten auch, dass wir, wenn wir Maßnahmen machen in den nächsten 2-3 Jahren, gleichzeitig auch immer daran denken, dass diese auch Forschungsaktivitäten im analytischen Sinne, also was passiert, stattfinden, aber eben auch im Sinne der Entwicklung, Erprobung und Evaluation. Und dazu haben wir dann halt in dieser Tabelle Vorschläge gemacht. Von daher eine Einladung, in die Tabelle zu gucken und schlussfolgernd, es ist ja eben schon sehr viel gesagt worden, und ich glaube, die Probe auf Exempel für diese Tabelle wäre jetzt, wenn wir die gemachten Vorschläge, die wir eben gehört haben, die ja auch nochmal ausführlicher in den Drucksachen vorhanden sind, wenn wir uns jetzt bemühen würden, diese Vorschläge mit einer solchen und von uns vorgeschlagenen Tabelle zu systematisieren. Wenn wir das machen sollen, dann müssen wir mal gucken, wie wir das organisieren können. Aber insgesamt glauben wir als Vertretung der Wissenschaftler, dass diese Systematisierung der Enquete immer hilft, weil es eben nicht nur ein Blended Learning gibt in einem dieser Felder, sondern wir verschiedene Arbeitsfelder haben und wir auch ein bisschen differenzierter fahren müssen. Soweit mein Punkt und meine sozusagen freundliche Einladung, sich mit dem etwas längeren Text der wissenschaftlichen Gruppe vielleicht doch auch auseinanderzusetzen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Fischfeld, für diese Darstellung an die gesamte Versammlung der Wissenschaftler zu fragen und auch Enquete. Wir haben uns da persönlich auch sehr stark mit der Struktur des Endberichtes beschäftigt und haben jetzt hier, denke ich, auch nochmal die Gelegenheit gehabt, jetzt in der Gruppe der Wissenschaftler diese Matrix auszuarbeiten, die nochmal einen anderen Zugang macht und die mir sehr interessant erscheint in der weiteren Bearbeitung. Von daher ganz herzlichen Dank für diese gemeinsamen Inputs. Wir haben ja auch nach 2 Jahren auf einige Zeit gesammelt, glaube ich. Ja, vielen Dank dafür. Jetzt haben wir nicht mehr allzu viel Zeit, wenn wir vielleicht 5 Minuten ziehen wollen, sollte gerade noch eine 3-minütige Runde reichen pro Fraktion, für Nachfragen, für Anmerkungen. Und jetzt würde die These-These-Fraktion beginnen. Kathrin, bist du jetzt diejenige, die spricht, oder wer spricht du?
Ich finde, Benning würde anfangen.
Ich finde, Benning, bitte.
Das ist ja fast zurückzuführen auf eine einzige kleine Frage. Es geht hier, die berufliche Ausbildung ist ja gerade das Handwerk von Bedeutung, also auch zur Fachkräftesicherung. Dazu gehört natürlich auch die Weiterbildung zum Meister eines Faches. Und hier wird eben neben theoretischem Wissen eben viel praktisches und anwendungsbezogenes Wissen zum Teil des Anleitung und Unterweisung vermittelt. Und daher kommt meine Frage, wie werden Meisterprüfungen in diesem Jahr unter den Umständen der Corona-Pandemie stattfinden und wie ist die Qualität der diesjährigen Abschlüsse dann gewährleistet? Ich erreiche mich zurzeit viele Anfragen von sehr besorgten Schülern einer Vollzeitmeisterausbildung, welche sich um die Erfüllung der Prüfungsvoraussetzungen und die Prüfungsinhalte sorgen, weil kaum regulär praktischer Unterricht stattfinden kann. Vielleicht kann man eine kurze Antwort darauf geben, was man dazu tun will. Danke.
Ja, von Antworten würden Sie bitte.
Vom Handwerk wäre es ganz schön, vom ZPH, Herr Professor Born, ich muss erstmal kurz einfach, wie Sie es angehen wollen.
Okay. Herr Dr. Born?
Ja, wir haben mit Ende April die Prüfungen wieder anlaufen lassen in der Ausbildung, aber auch in der im Meisterbereich. Das heißt, wir führen auch die Meisterprüfung aktuell wieder durch. Wir legen jetzt keine Informationen vor, wie das in dem speziellen Fall aussieht. Ich will nur sagen, dass wir in den Bildungszentren natürlich vor einer besonderen Herausforderung stehen. Wir müssen mit eingeschränkten Kapazitäten arbeiten, insbesondere Raumkapazitäten. Wir müssen Gruppen teilen, sodass, was Frau Benning sagt, durchaus zutreffend ist. Das heißt, wir haben Verzögerungen in der Durchführung von Lehrgängen, was dazu führt, dass wir in bestimmten Bereichen zu einem späteren Prüfungstermin dann die entsprechenden Prüfungen durchführen müssen, als es ursächlich vor der Corona-Pandemie angedacht war. Vielleicht aufgrund der Kürze der Zeit erstmal soweit.
Danke, Dr. Baum. Wir möchten hier hinten, oder?
Sonst würde ich vielleicht nur eine kleine Anmerkung machen. Das Problem, Frau Benning, ist natürlich klar, es ist große Unruhe darüber, wie jetzt Prüfungen stattfinden. Ich kann Ihnen versichern, dass alle Studenten der Universität zu Köln ein ähnliches Problem haben und auch ähnlich mit Unruhe und so weiter reagieren. Und es gibt da, glaube ich, im Moment immer nur den Weg, dass es mit Augenmaß und den Versuch, sozusagen das Beste draus zu machen, jetzt in diesem Jahrgang gibt. Das ist jetzt unbefriedigend, aber auch gar nicht anders möglich. Kurze
Anmerkung noch von Frau Kollegin Staffler, Katrin.
Diese Pflicht ist zugunsten von Stefan Aldani, der noch eine Frage hat.
Stefan, bitte.
Deswegen ganz kurz. Wenn ich die Zahlen von Ihnen beiden, Herr Dorn, Herr Derk, zusammenziehe, komme ich auf 70.000 nach offene Stellen. Das würde bedeuten, wir landen im Prinzip inhärent im System bei der Lernsituation, die wir sonst auch haben. Das heißt, die absolute Anzahl ist gesunken, aber das Verhältnis von Überangebot zu Nutzen ist sozusagen mehr oder weniger gleich geblieben. Das würde bedeuten, die Schüler sind jetzt alle bei Hochschulausbildung. Das heißt, wenn wir jetzt den Blick über Corona hinaus, jeder von denen war eine Werbefläche, müssen wir jetzt schon darüber nachdenken, wie wir diese Klinkung, die ja ohnehin bekannt war, umkehren. Sind Sie da drauf vor?
Ein absolutes Ja an dieser Stelle. Das müssen wir auf jeden Fall. Die Wirkung, und da schließe ich Herrn Buschfeld an, wird sich auch auf die nächsten Jahre hinausziehen, sodass wir heute auch schon darüber nachdenken müssen, wie wir sicherstellen, dass uns die künftigen möglichen Auszubildenden aus den allgemeinen Schulen nicht verloren gehen. Die Zahlen der BA zeigen, dass diese Jugendlichen vorhanden sind, aber dass die Jugendlichen zurzeit nicht im Ausbildungsstellenmarkt in der Form zur Verfügung stehen, wie das eigentlich in Vor-Corona-Zeiten der Fall gewesen wäre.
Dankeschön für die SPD-Fraktion, Herr Kriodi und Frau Fanny.
Ja, gerne auch mit Blick auf die Uhr. Ich hätte ein paar Anmerkungen. Wenn ich etwas mehr Zeit gehabt hätte, hätte ich etwas gesagt zu den Herausforderungen der vergangenen Wochen, die gut gemeistert worden sind. Auch durch Digitalisierung, ich hätte darauf abgeschnitten, noch mal etwas zu sagen, Qualität der Ausbildung, Investitionen, die vorgenommen worden sind, oder auch die Flexibilität im Prüfungswesen. Ich glaube, da müssen wir von lernen. Bei der Frage Ausbildungsplätze würde ich gerne mal eine Perspektive reingeben, weil ich glaube, dass wir nicht den Fehler machen sollten, zu glauben, dass die Zahlen, die da jetzt gehen, sozusagen die eigentliche Problematik aufgreifen. Eine Reihe von Unternehmen sind im Moment in Turbulenzen und da wird es sich jetzt in den nächsten Wochen entscheiden, ob man da auf die Bremse tritt, was die Ausbildung betrifft, oder ob man nachhaltig auch mit Blick auf Abschlussmangel sich auf diese schwierige Zeit trotzdem auf dem Ausbildungsmarkt stark engagiert. Das ist ein Appell von mir, dass wir da auch wirklich unterschiedlichen Akteure, das erlebe ich im Moment auch, dass wir da mit jedem einzelnen Unternehmen auf diesen Abbildungsprozess im Moment das sich auch nochmal führt, dass wir das zu motivieren, dass wir auch nochmal auf die Allianz für Aus- und Weiterbildung, das Kundenpaket nochmal aufmerksam machen, dafür werben, dass diese Dinge benutzt werden. Wir selbst in der chemischen Industrie haben probiert in den vergangenen Jahren beide Seiten der Sozialpartner, insbesondere nochmal Signale für die Branche rauszugeben, dass wir Auszubildende suchen, dass alles noch nicht zu ist. Das machen wir auch. Weil obwohl es in der Industrie deutlich früher gang und gäbe ist, die Ausbildungsverträge abzuschließen, haben wir in diesen Wochen immer noch mal Bewegung auf dem Ausbildungsmarkt. Und die Frage ist, aktiviert man noch mal Wartelisten? Das sind alles Systematiken, die wir in der Vergangenheit aufgebraucht haben. Und da ist es jetzt wichtig, dass wir sozusagen mit
mit den Unternehmen auf jeden Fall, das passiert dann nochmal los. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, das ist auch von meinen Vorrednern zum Teil angeschaut worden, dass wir insbesondere da, wo nochmal Berufsvorbereitung auch nach dem Betrieb möglich gewesen ist, sicherstellen, dass das auch passiert, dass dort keine Zurückhaltung gibt und dass wir die Berufsausbildung stärken. Es gibt große Regionen mit großen Clustern, große Aus- und Weiterbildungseinrichtungen in Industrie und Chemtag. Da muss man jetzt sicherstellen, dass sozusagen da Unterstützung regional noch angeboten wird, wo das nötig ist. Das wollen wir als Sozialpartner tun. Letzte Anmerkung, ich bitte nur darauf, dass wir das Thema der Übernahme auf den Blick haben. Das heißt, nach dem Sommer wird es auch junge Leute geben, die auslernen. Und meine Sorge ist, dass dort eine gewisse Zurückhaltung da ist, was die nachhaltige Übernahme betrifft. Das wäre vertan, wenn wir aufgrund der demokratischen Entwicklung starke Ausbildungsanstrengungen in den letzten 2-3 Jahren gesehen haben und jetzt aufgrund von ergebnisrechtlichen wirtschaftlichen Turbulenzen die Leute nicht übernommen werden. Ich glaube, dieses Thema müssen wir uns noch ein Stück stärker in den Fokus nehmen, als wir das in den vergangenen Wochen gemacht haben. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Herr Fiori. Jetzt haben Sie die Zeit für die SPD schon alleine aufgeschätzt, Frau Kollegin Fahini. Ich hoffe, Sie können es verschlafen.
Vielleicht, wenn wir heute sonst so diszipliniert sind, kann ich versuchen, eine Frage zumindest loszuwerden.
Eine ganz kurze Bitte.
Mit Blick auf die Berufsschule, dann nochmal ein großer Schwerpunkt gelegt worden ist auf das Stichwort Ausstattung. Ich will da gar nicht jetzt im Einzelnen auf Indien. Das ist unzweifelhaft eine große Aufgabe, die vor uns steht. Meine Frage ist aber, ich bekomme bei dem, was ich an Gesprächen geführt habe, zunehmend den Eindruck, dass wir uns viel mehr um E-Didaktik kümmern müssen. Also brauchen wir nicht auch, ich sag mal, verbindliche Zentren, in denen technische und pädagogische Forschung zusammengeführt wird und dann auch aus einer Hand Weiterbildung für das Lehrpersonal sichergestellt wird. Weil meine Sorge ist, dass wir ansonsten halt nur mit dem Ausstattungsthema halt letzten Endes zwar sicherlich was bewirken, aber das vielleicht auch zum Abhängen wiederum eines Teils der Auszubildenden führen kann. Müssen wir nicht stärker, um wirklich Digitalisierungskompetenzen aufzubauen, zentrale Institute für E-Didaktik aufbauen, ob jetzt an den Berufsschulen oder so einer?
Kurze Antwort zu dem.
Von wem?
Frau Gabade
dann an der
Stelle.
Ja,
Frau Gabade,
ja. Also die zentrale Überlegung ist natürlich, könnte hilfreich sein, es gibt auch Versuchungen innerhalb der KMK, um so etwas auch plattformkonform zu ermöglichen. Man darf aber nicht vergessen, dass wir innerhalb der, ich sag mal, der Kursuszuständigkeiten in den Ländern, die wir das Landesinstitute haben, die das dann landesspezifisch umsetzen und die Kooperation dieser Landesinstitute. Das könnte ein Weg sein, um so eine E-Didaktik letztlich auf den Weg zu bringen. Meiner Ansicht nach ist es wichtig, die pädagogisch-didaktischen Perspektiven auf diese neue Lehr-Lernkultur hin zu entwickeln. Das jetzt kurzfristig einheitlich bundesweit zu machen, da sehe ich wenig, ich sag mal, strukturelle Möglichkeiten, das vielleicht hinzubekommen, aber die landesspezifischen Lösungen, das wäre etwas, was, glaube ich, jetzt auch direkt angeschlossen ist.
Ja, herzlichen Dank, Frau Gabade. Dann kommen wir zur AfD-Fraktion. Ja, möchte sich schon äußern. Jawohl.
Ja. 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 Ja, danke, Herr Kaufmann. Ich habe eigentlich mitgeschrieben und habe auch ganz viele Fragen an Vertreter der vier Stakeholder-Bereiche. Aber ja, als der Herr Professor Buschfeld dann an Bord sagte, dann belasse ich das jetzt einfach nur bei einem kurzen Statement von mir. Herr Professor Buschfeld sagte nämlich mit Lars Corona scheint die Entrenntheit, und das ist auch ganz genau so. Es zeigt doch ganz klar die Schwächen und die Fehler der Vergangenheit auf. Die Digitalisierung in den Schulen wurde verpennt und die Kompetenzerlangung vieler Lehrer und auch die Übertragung an die Schüler ebenfalls. Man hat immer darauf vertraut, dass alles einfach so schnell weitergeht. Man hat sämtliche Risikoabschätzungen unterlassen. Man hat keine Notfallpläne gehabt. Man hat immer darauf vertraut, wir sind doch ein reiches Land und alles geht so schnell weiter. Ja, meine Damen und Herren, wir sehen alle, das ist nicht so. Und jetzt sind wir alle sehr gespannt, wie wir da gemeinsam aus der Misere rauskommen. Und wie gesagt, die Beiträge der Kollegen, die nicht schuld an der Situation sind, will ich nicht falsch verstehen. Die vier Beiträge oder die Beiträge der Kollegen haben gezeigt, dass wir sehr, sehr, sehr viel, dass die Politik sehr viel in der Vergangenheit versäumt hat. Und das war mein kleiner Beitrag. Vielen Dank.
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Schulz. Damit haben wir die AfD dann ausgeweitet bedient und die FDP hat verzichtet, ebenso wie die Grünen, sodass das letzte Wort nun die Fraktion Die Linke hat, Frau Schellmann. Frau Schellmann, sind Sie noch da?
Also, wenn es noch mehr gedauert wird, nicht aufhalten kann, der Entschuldigung.
Jawohl.
In Ordnung, dass wir dann einfach noch mal was sagen können, weil die ganze Zeit reicht es nicht um, dass ich das auch gerne unbedingt machen möchte. Als Erster soll ich den Antrag, dass wir das Thema jetzt nicht abschließend beschließen, sondern dass wir diese Geschichte auch im September noch mal aufrufen und wenn dann praktisch die Einstellungszahlen im September vorliegen, dass wir praktisch das, was jetzt passiert in dem Zusammenhang, auch mit begleiten. Das ist meine Erwartung auch an den Entwicklungskommission, was passiert. Aber inhaltlich möchte ich mich dem anschließen, was Francesco Pioli gesagt hat. Ich bin ja Gewerkschaftssekretärin der IG Metall. Also meine Metallkollegen berichten mir, dass tendenziell die Zahl der Ausbildungsplätze, die tendenziell die Ausbildungsplätze zu reduzieren, die wird immer größer. Der ist absolut unsicher. Und von daher finde ich es wichtig, dass wir im Grunde an der Stelle beim Thema bleiben. Und wenn ich mir anschaue, was in dem Papier vom DGB, das Frau Hannack vorgetragen hat, drin steht, sind, finde ich, zwei Sachen wirklich absolut wichtig. Und da muss man wirklich mal ernsthaft drüber nachdenken. 80% von Betrieben profitieren davon, dass wir eine betriebliche Berufsausbildung haben. Und nur 20% bilden wirklich aus und sind daran ernsthaft beteiligt. Und wenn ich mir die Vorschläge anschaue, oder viele Vorschläge, die auch von anderen gemacht wurden, gehen in die Richtung, die wir, ja, was wir eigentlich sowieso als Entwicklungskommission machen müssten. Aber dahinter steckt jetzt doch in der Situation, dass wir wirklich nochmal genau darauf schauen müssen, wie wir, nicht nur darüber reden, dass man möglicherweise besser und anders machen kann, sondern auch da unbedingt darüber reden, wie es uns gelingen kann, Ausbildung auch zu schaffen und zu verstärken. Und diesen Teil, der ja auch unabhängig von Corona nicht nach oben gegangen ist, sondern jetzt schon seit Jahren nach unten geht, dass wir dem auch entsprechend stärken. Das finde ich absolut wichtig und das halte ich persönlich für super notwendig. Und wenn das jetzt so ist, dass diese Corona-Krise viele Dinge was man nach oben gestemmt hat, dann mag das ja alles richtig sein, aber wenn wir das sehen, dann müssen wir das jetzt auch handeln. Und wenn ich mir anschaue, die Vorschläge, die da drin sind, auch vom DGB, dann finde ich sie alle richtig, aber wenn dann Sachen stehen, wo dann zum Beispiel die Sozialpartner da auch mit einbezogen werden sollen, wenn es um die Frage von Berufsschulen geht, sind das denn dann alle Sozialpartner, oder wie soll das im Grunde aussehen? Und auch wenn ich mir anschaue, den Vorschlag, ganz zum Schluss, dass man in Zukunft aus Gründen, was ich mir super gut vorstellen kann, dann geht es im Grunde an der Stelle darum, dass man Modelle, der betriebliche Modelle der Ausbildung finanzieren will. Der betriebliche Modelle kann man nur da finanzieren, wo es auch eine betriebliche Ausbildung gibt. Von daher reduziert sich aus meiner Sicht viele Dinge darauf, was wir machen können, um dafür zu sorgen, dass die Anzahl derer, die wirklich ausbilden, nicht nach unten geht, sondern dass die Corona-Krise jetzt zum Anlass genommen wird, genau an der Stelle die Ausbildung zu beenden und im Grunde an der Stelle Kosten zu sparen, was ich persönlich dramatisch finden würde für unseren Standort, um das auch zu benutzen, was eben so viele sagen. Ja. Und mein Antrag, da nochmal drüber zu reden, im September, der steht.
Herzlichen Dank, Frau Schellmann, für den Statement zu den Linken. Ja, wir haben ja ohnehin das Urteil gesagt, wir schauen mal, wie sich das entwickelt und haben uns ja auch vorgehalten, dass wir das Thema im Herbst nochmal auf die Tagesordnung setzen. Es ist erstmal Sommerpause, was die Entwicklungskommission angeht, aber die politische Arbeit geht ja trotzdem weiter, gerade bei diesem Thema, weil es die Union auch eine Pressemitteilung rausgegeben hat. Also das Thema wird die Parteien hier weiter beschäftigen. Wir beobachten das Ganze, sie beobachten das Ganze und dann schauen wir uns in dem Fall dann auch ja, oder die neue Vorsitzende mit den Obleuten zusammen, wie wir dann im Herbst mit dem Thema umgehen, je nachdem, wie die Zeit entwickelt. Ja? Dann darf ich alle Beteiligten ganz herzlich danken für diesen wirklich wieder sehr gewinnbringenden und verdichteten Feldkonzepts und Inputs auf die Koordinierung jeweils. Das macht ja auch alles Mühe. Es sind wirklich beachtliche Folgen, die durch großen Engagement alle in die Arbeit dieser Umsetzungsmission einbringen. Das hat auch die heutige Sitzung wieder gezeigt. Und von daher ganz herzliches Dankeschön für den Moment. Ja, jetzt sind wir schon ein bisschen über die Zeit. Entweder wir lassen die Berichte der Herkunft des Chats oder wir machen sie wirklich ganz kurz, aber wirklich eine Minute. Vielleicht formhalber eine oder zwei Minuten und dann würde ich vielleicht Frau Kollegin Fahini bitten und für die Berichte 5 dann, weil Frau Kollegin Höchst fertig ist, dann vielleicht Frau Kupfer.
Also ich mache ja insofern ganz kurz, als dass ich jetzt inhaltlich dazu gar nicht sage. Wir haben uns heute mit dem Thema Weiterbildung als eigener Wirtschaftszweig beschäftigt. Wir werden auch noch diverse Zahlen nachgeliefert bekommen. Das wird man dann in unserem Bericht nachlesen können. Das war jetzt auch, glaube ich, eine überschaubare Diskussion mit nicht allzu vielen Dissenten. Deswegen lasse ich einfach mal dabei. Ich werde gespannt auf unseren weiteren Bericht sein können. Wir hatten eine hervorragende Klausur in der letzten Woche. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass wir spannende Ergebnisse erzielen werden. Insofern geht mein letzter Satz an Sie, Herr Kaufmann. Ich wünsche Ihnen alles Gute, danke Ihnen recht herzlich für die sehr konzentrierte und disziplinierte Leitung hier in der Kommission. Und wir uns dann wiedersehen, die fünf Prozent anfänglich. Tschüss.
Dankeschön, Frau Fahini. Die Blumen sind mit meiner Aufmerksamkeit reingekommen hier. Ich habe gesagt, vielen Dank und auch für den kommenden Bericht und viel Erfolg.
Die Projektgruppe 5, attraktive Kindesförderung der beruflichen Bildung, Gleichwertigkeit und Durchsetzbarkeit. Wir haben an unserem Papier weitergearbeitet, das heißt, es gab eine Zusammenfassung der 5 Vorträge, die wir in 2 Sitzungen hatten, von Sachverständigen und Experten, die gefasst waren. Wir haben das zusammengefasst Papier über diese Vorträge und so angesehen, haben mit der Handlungsempfehlung gesprochen, haben festgestellt, da steckt noch eine ganze Menge Arbeit drin, haben Verabredungen getroffen, wie wir jetzt weiter damit umgehen, wie wir weiter arbeiten werden, haben auch über die Sommerpause noch ein bisschen zu tun, aber ich denke, das wird auch sehr gut werden, was wir hier entwickelt haben. Ein gutes Papier zur Gleichwertigkeit und Durchlässigkeit und auch zur Qualitätssteigerung und ja, das war so das Hauptanliegen unserer heutigen Sitzung. Das war eine gute Diskussion, ein guter Austausch und es wird ein gutes Papier werden. Und ich danke Ihnen auch für Ihre Arbeit und wünsche Ihnen viel Glück für die weitere Arbeit.
Danke sehr. Ihre Projektgruppe. Herzlichen Dank. Und abschließend noch für die Projektgruppe 6 und übergehen wir Frau Kollegin Gutsch.
Ja, ich kann es machen, weil wir haben heute nur eine Stunde gepackt und haben uns tatsächlich zur Herbstplanung, die wir neu geordnet haben. Wir haben am Mittwoch unseren großen Tag. Das wird hoffentlich auch eine großartige Klausur. Und deswegen habe ich noch eine Minute Zeit, Ihnen, Herrn Dr. Schäffmann, zu danken für Ihre Freundlichkeit und für eine konstruktive Art. Machen Sie es gut, machen Sie Ihre Sache gut. Tschüss.
Herzlichen Dank auch Ihnen, Frau Wolfischow. Herzlichen Dank auch alle, die in den Chat nochmal die Wünsche von mir hatten und alles Gute gewünscht haben. Vielen Dank, es freut mich sehr. Ich bleibe wirklich verbunden und wir werden uns auch an der Gelegenheit sehen. Ja, damit ganz herzliches Dankeschön an Sie alle für diese Sitzung, die wieder sehr wichtig war, sehr konstruktiv war. Gibt es aus Ihrer Sicht noch irgendwelche Themen, die noch angesprochen werden müssen? Und das verschiedene? Das sehe ich nicht. Dann darf ich natürlich relativ die Aufzeichnung beenden. Ich wünsche Ihnen allen eine gute Sitzungswoche, allen Sachverständigen auch eine gute Woche, einen schönen Sommer, ein paar Tage oder Wochen der Erholung zwischendurch, der Entspannung. Ja, freue ich mich auf eine wiedersehende andere Gelegenheit. Danke nochmal an alle, einen schönen Tag und auf bald.